Schnapszahl, Hand aufs Herz, die 111. Hoch die Tassen! Willkommen zum offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball-Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Ich finde, wir müssen über den Frauenhandball in Deutschland sprechen. Viele Jahre haben die deutschen Handballfrauen ja versucht, Anschluss an die internationale Spitze zu finden. Und allzu oft war die Enttäuschung dann groß. Aber zuletzt sah das richtig gut aus. Bietigheim zum Beispiel qualifiziert sich als erste deutsche Mannschaft für das Final Four der Frauen-Champions League. Was für eine Leistung. Und die Nationalmannschaft schafft ganz locker die Quali für die Europameisterschaft und, für mich noch beeindruckender, weil die Gegnerinnen stärker waren, auch in Paris im kommenden Sommer bei den Olympischen Spielen ist das Team von Markus Gaugisch mit dabei. Dieses Quali-Turnier in Neu-Ulm, also wie sie das bestritten und geschafft haben, gegen Paraguay, Slowenien und vor allen Dingen den ehemaligen Angstgegner Montenegro. Donnerwetter, Hut ab, das war richtig stark. Und dann war da noch ein Final Four im DHB-Pokal in Stuttgart im März, das man auch so schnell nicht vergessen wird, wo die Tussis aus Metzing ihren allerersten Vereinstitel gewonnen haben. Und bei diesen jüngsten Erfolgen der Nationalmannschaft und der Metzingerin war eine gewisse Julia Behnke nicht ganz unbeteiligt. MVP beim Final Four, ganz wichtige Rolle in der Nationalmannschaft gespielt, wo sie ja zwischenzeitlich zurückgetreten war. Ja, und mit der Frau habe ich mich getroffen und über 2 Stunden unterhalten und ich war tief beeindruckt. Diese Frau hat wirklich was zu erzählen. Die spannendsten Lebensgeschichten sind ja die, das ist ja nichts Neues, in denen Höhen und Tiefen gleichermaßen vorkommen. Und das ist bei ihr definitiv der Fall. Wir haben ja alle unsere Erinnerungen an den Start von Corona damals 2020, aber was Julia in Rostov am Don in Russland damals erlebt hat, das war schon äußerst speziell. Sie hat 2 wirklich spannende Auslandsaufenthalte erlebt und durchlebt in Russland und in Ungarn und hat wirklich außergewöhnliche Geschichten zu erzählen. Und sie hat natürlich auch große Erfolge gefeiert, ist zum Beispiel ungarischer Meister geworden. Und dann zum Ende ihrer ungarischen Zeit hat sie sich schwer am Knie verletzt und das ging so weit, dass sie nach Monaten, in denen es überhaupt nicht besser wurde, gedacht hat, dass sie ihre Karriere beenden muss. Und dann kommt sie da wieder raus. Auf eine Art und Weise, wo ich jetzt noch Gänsehaut bekomme, wenn ich mir das nochmal in Erinnerung rufe. Quasi durch Zauberhand. Und das alles erzählt sie bei Hand aufs Herz. Macht die Ohren und die Herzen auf. Hier kommt Julia Behnke. Ja, liebe Julia, schön, dass du Zeit hast für uns erstmal. Herzlich willkommen bei Hand aufs Herz.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
Ich finde es großartig. Zunächst mal, ich bin tatsächlich ungeblitzt durchgekommen bis zu dir. Das ist echt überragend, wenn man Julia hier bei ihr zu Hause im wunderschönen Reutlingen besucht, dann sie kümmert sich komplett um einen. Du bist eine echte Kapitänin. Ja? Man kriegt eine Blitzerwarnung, man bekommt eine Parkplatzeinweisung. Das ist echt, das war toll. Vielen Dank.
Sehr gerne, ja. Hier im Schwabenland wird viel geblitzt. Ich habe schon den einen oder anderen mitgenommen, deshalb dachte ich, ich informiere vorher.
Ja, das war echt großartig von dir. Ich kenne die Schwaben ja auch rein zufällig. Das ist echt vollkommen irre. Ich mag natürlich meinen Volksstamm, aber mit der Blitzerei. Also ich habe echt zwischendrin die Vermutung, dass die Hälfte des Haushalts in Baden-Württemberg blitzerfinanziert ist. Mir ist es tatsächlich mal gelungen, zwischen Balingen und Stuttgart 3-mal auf einer Strecke, also an einem Stück, weißt du, also auf der einen Fahrt. Das spricht jetzt auch nicht für meine Intelligenz, aber heute habe ich mich echt voll konzentriert. Vielen Dank. Wie ist das Leben so hier im Schwabenland für eine Badenserin?
Super gut. Ich bin ja seit 2011 schon im Schwabenland, also eigentlich auch schon 3/4 Schwabe, würde ich mal sagen. Wenn es um Thema Sparen und Einkaufen geht, lacht mein Freund jetzt bestimmt. Bin ich der größere Schwabe? Nein, super schön, tolle Gegend. Ich fühle mich wohl. Das ist auf jeden Fall meine Heimat geworden.
Das ist ja cool. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wobei ich glaube, ist das heute überhaupt noch so, diese alte Rivalität? Gibt es die noch in der Art und Weise nach deiner Erfahrung zwischen Schwaben und Badenern?
Überhaupt nicht. Also habe ich auf jeden Fall keine negative Erfahrung gemacht. Manchmal kommt so ein Scherz, aber eher wenige.
Also wie gesagt, ich bin in Schwaben aufgewachsen und ich wusste gar nichts von dieser ganzen Geschichte, bis ich Zivildienst dann gemacht habe in Konstanz. was ja auch Baden ist. Mhm. Ja. Und da ging es dann los. Da haben mich alle drauf angesprochen. Also da war mein Eindruck, dass das sowieso eher von der badischen Seite kommt. Aber da wärst du jetzt ja eine kompetente Ansprechpartnerin als gebürtige Mannheimerin. Aber das ist für dich auch alles kein Thema.
Nee, überhaupt nicht. Ich denke so, das Badener Lied, das triggert immer die Schwaben. Das kenne ich noch so aus der Auswahlzeit.
Kannst du es auswendig?
Das kann ich. Ja, mussten wir damals zur Strafe im Badischen Handballverband auswendig lernen. Somit kann ich das.
Okay. Aber jetzt bist du ja schon so lange hier, oder also zumindest mit einer kurzen Unterbrechung dazwischen, im Schwabenland. Was magst du denn hier ganz besonders?
Ja, es ist irgendwie so ein familiärer Flair. Wir wohnen hier relativ nah am Feld. Heißt, man kann auch einfach mal Laufschuhe anziehen und von der Haustür aus losjoggen. Wir sind in 15 Minuten am Stuttgarter Flughafen. Man ist schnell in den großen Städten, hat doch ein bisschen das Dorfleben, aber auch nicht richtig Dorf.
Also die Julia, ich weiß ja nicht, es könnte ja rein theoretisch sein, dass ein paar Leute noch nicht alles über dich wissen, deswegen treffen wir uns ja heute hier, spielt bei den Tussis. TuS Metzing finde ich übrigens legendär cool. Es ist offiziell, oder? Oder ist das nur ein Spitzname?
Nee, das ist offiziell,
Das ist offiziell, finde ich absolut großartig. Und dann mit den pinken Trikots, echt mega. TuS Metzing, das ist bei Reutling. Ich hätte fast gesagt, am Rande der Schwäbischen Alb, aber wir sind eigentlich noch drauf, oder? Mhm,
ja, schon in der Nähe. Wir können hier die Hügel sehen, wenn wir rausgucken.
Du hast echt einen wunderschönen Balkon übrigens. Ja? Schade, dass man das nicht filmisch festhalten kann hier. Also, TuS Metzing, die Tussis. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, ich habe jetzt 5-mal in Folge gewonnen. Ganz gut drauf im Moment. Platz 6 in der Liga. Wie fällt Also es ist ja noch keine finale Bilanz, ihr habt da noch 3 Spiele, aber wie gefällt dir das, was ihr bislang gespielt habt in der Liga in dieser Saison?
Ja, ein Auf und ein Ab, sind eigentlich ganz ordentlich in die Saison gestartet, hatten dann aber auch immer wieder ein paar Überraschungsspiele im negativen Sinne, Punkte nicht geholt, die wir hätten holen müssen wollen, aber jetzt vor allem die letzten Wochen haben wir mal ein bisschen an Konstanz gewonnen und ja, holen uns da auf jeden Fall die Siege.
Letzten Samstag in Solingen. Behnke 6 von 6, lese ich hier.
Ja.
Gut gemacht.
Danke.
Okay, also ihr seid, glaube ich, auf Platz 6 zementiert. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr. Könnt ihr noch eins weiter vor? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf.
Ich glaube, wir haben 4 Punkte Rückstand auf Blomberg. Aber ja, ich glaube, wir können maximal aufrutschen, zumindest so, was die Gegner anbelangt. Die müssen natürlich noch Punkte liegen lassen, wir müssen alles gewinnen. Aber ja, ich denke, für uns ist jetzt Ziel, natürlich geht man in jedes Spiel, möchte jedes Spiel gewinnen und dann am Ende die bestmögliche Platzierung rausholen.
In einem anderen Wettbewerb ist es ja wesentlich besser gelaufen. Ja, ihr seid zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte DHB-Pokalsieger geworden. Final Four in Stuttgart, gleich um die Ecke. Und da glänzen die Augen schon wieder, wenn ich es anspreche. Was geht dir durch den Kopf, wenn ich das nochmal in den Ring werfe hier, das Thema?
Ja, war ein Überraschungskampf, immer noch so ein bisschen unreal, dass wir es wirklich geschafft haben, haben aber die ganze Pokalrunde super souverän gespielt, auch die Auswärtsspiele wirklich deutlich gewonnen. Ja, dann das Halbfinale, richtiger Krimi gegen Oldenburg im 7-Meter-Werfen, hatte ich so ein kleines Déjà-vu, weil wir damals mit Metzingen schon mal im Halbfinale gegen den THC im 7-Meter-Werfen waren und auch da weitergekommen sind ins Finale. Da hatte ich so das Déjà-vu und war schon ein super geiles Gefühl, einfach ins Finale einzuziehen. Das war letztendlich unser Ziel, diesen Schritt zu schaffen. Ja, irgendwie dann ab der 40. Minute gegen Bietigheim im Finale mit 3 Toren geführt und dann hat man schon das Feeling gekriegt, okay, heute geht was. Und ja, am Ende haben wir es gemacht.
Was hat das bedeutet für den Verein und auch für dich persönlich, dieser Titel mit Metzingen? Und nicht mit Bietigheim zum Beispiel, der überragenden Mannschaft seit Jahren im Frauenhandball in Deutschland.
Ja, absolut großartig. Also für den Verein der erste Titel, das ist, glaube ich, immer das Besonderste. Für mich auch der erste deutsche Titel, den ich geholt habe, das ist schon ein Wochenende, das unvergessen bleiben wird.
Also vielleicht, um das auch nochmal rauszustellen, Bietigheim, wie können wir das vergleichen? Wie in besten Zeiten THW Kiel, ja, also als sie 9 von 10 Mal Meister geworden sind in einer Dekade und die dann zu bezwingen, ich weiß nicht, hat es irgendeiner von euch erwartet vor diesem Final Four oder überhaupt für möglich gehalten?
Nein, kein einziger. Es war nichts vorbereitet. Wir hatten keine Flasche Sekt, wir hatten kein T-Shirt, wir hatten wirklich gar nichts. Aber die Siege sind einfach die coolsten. Auch nochmal zu Bietigheim. Die sind jetzt letztes Wochenende ins Champions League Final Four eingezogen.
Zum ersten Mal eine deutsche Frauenmannschaft.
Ja? Genau, richtig. Also spricht auch so ein bisschen für den Verein und somit auch natürlich, was wir da Großartiges an diesem Wochenende geleistet haben.
Können wir ja ganz kurz den Ausflug machen. Freut man sich da eigentlich mit, wenn die Bietigheimerinnen dann so einen Erfolg feiern in der Champions League?
Absolut,
auch richtig. Aus Metzingen cool. Oder wie ist da die Rivalität? Da bin ich nicht so genau informiert.
Nee, ich finde es super geil. Für den deutschen Frauenhandball super wichtig, dass wir da auch international so einen Schritt machen. Und vor allem für die Mädels, gerade jetzt meine deutschen Nationalmitspieler Xenia, Antje und auch Jenny, die da jetzt einfach den Schritt haben und einfach ja, international den größten Wettbewerb da jetzt in Budapest im Sommer ein geiles Turnier spielen können.
Und die Party damals nach dem Pokalsieg, unvorbereitet, wie ist die gelaufen?
Ja,
was ist da gelaufen?
War noch eine super coole Party, sind dann von Stuttgart zurück in die Öschhalle gefahren, sind auch noch Sponsoren, Freunde, Familie, Fans, durften alle mitkommen. Da wurde dann natürlich noch was organisiert, Getränke, Essen, war dann alles da und dann war Open End.
Und zur MVP bist du ganz nebenbei bemerkt, auch noch ausgezeichnet worden. War nicht so schlechtes Wochenende für dich offenbar.
Ja, habe ich ganz ordentlich gemacht.
Okay, und damit seid ihr durch diesen Pokalsieg schon mal für zwei nicht ganz uninteressante Wettbewerbe in der kommenden Saison qualifiziert. Zum Beispiel werdet ihr international spielen in der EHF European League. Wie sehr freust du dich wieder auf die europäischen Reisen?
Ja, total. Die Reisen, naja. Die Spiele sind schon cool. Vor allem jetzt, wir sind eine sehr junge Mannschaft in Metzingen, die internationale Erfahrung für vor allem die jungen Spielerinnen, das freut mich und das ist auch wichtig. Das sind die Spiele, in denen man am meisten lernt und auch einfach ja, eine andere Härte spüren wird.
Ja, ist es nicht so bei euch Frauen, dass ihr da im Privatchat quasi durch die ganze Welt geflogen werdet?
Passt, ich schätze, was wir mit dem Bus reisen können, werden wir mit dem Bus reisen. Und sonst nehmen wir das ganz normal.
Auch jetzt hinterste Rumänien, oder?
Sicher. Also,
das hat jetzt nichts mit Rumänien zu tun, sondern einfach nur mit der Distanz dahin.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ihr habt hoffentlich einen guten Bus.
Ja, das haben wir. Da kann man auch mal schlafen. Ich habe auch einen Bodenplatz als alte, erfahrene Spielerin da.
Ein Bodenplatz?
Richtig.
Also im Mittelgang quasi.
Genau.
Sind die zugeteilt?
Die sind zugeteilt. Ist nicht so viel Platz. Da liegen die Alten mit den Luftmatratzen in der Mitte zum Schlafen.
Ja. Also die Luftmatratzen bringt man dann selber mit, oder?
Genau.
Sehr clever. Ja. Erinnert mich an früher Interrail, ja, mit dem Zug. Okay, und der zweite Wettbewerb, natürlich der Supercup. Am 31. August wird er stattfinden im PSD Bank Dome in Düsseldorf, gemeinsam mit den Männern. Da kennen wir ja auch schon einen Teilnehmer, der SC Magdeburg wird als Pokalsieger auf jeden Fall mit dabei sein, vermutlich als Double-Gewinner, so wie es im Moment aussieht. Was bedeutet dir das, dass es da dieses gemeinsame Event gibt? Ich glaube, das erste Mal, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, es ist das erste Mal. Ich glaube, das ist ziemlich cool, so als Event. Ja, da hat dieser Pokal doch irgendwie nochmal so ein bisschen einen anderen Wert. Ich denke auch dadurch, dass dann die Männer damit in Kombi spielen, wird das die Halle sicherlich deutlich mehr füllen und wir werden da profitieren. Und natürlich ist es eine Bühne, auf der man sich dann auch wieder zeigen kann.
Wer da Lust hat, mit dabei zu sein, es lohnt sich ja auf jeden Fall, doppelt sogar, dann kann ich euch allen zurufen, es gibt noch Tickets und zwar am besten reingucken auf der offiziellen Seite www.handball-super-cup.de. Da gibt es einen Ticketshop von der Liquid Moly Handball Bundesliga und da gibt es noch Tickets für die Veranstaltung. 31.8., wunderbarer Sommerausklang, kann ich nur jedem empfehlen. Halle ist auch klasse und das werden auf jeden Fall zwei großartige Handballfeste. Ganz grundsätzlich, ich meine, du hast ja auch deine Auslandserfahrung gemacht, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, in Ungarn und auch in Russland. Wie siehst du denn das Niveau aktuell in der Frauenhandball-Bundesliga und die Entwicklung vor allen Dingen?
Ja, ich denke, die Liga ist deutlich enger zusammengerutscht. Es zeigt immer wieder Überraschungen, dass irgendwie doch auch jeder jeden schlagen kann. Für mich trotzdem Bietigheim immer noch die Mannschaft, die sich so ein bisschen an der Spitze absetzt, aber dann natürlich dicht gefolgt von aktuell Thüringen, Dortmund und auch Bensheim, die seit jetzt 2 Jahren da doch irgendwie so ein bisschen überraschen, konstant sehr, sehr gut spielen. Und das Mittelfeld ist eng. Wenn man sich die Tabelle anguckt, da kann von Abstieg bis unter die ersten 5 einiges passieren. Und ja, deshalb, das Niveau hat sich auf jeden Fall deutlich entwickelt und ist da einfach enger zusammengerutscht, die Liga.
Okay, also das, die Liga ist auf dem richtigen Weg aus deiner Sicht.
Ja, denke ich.
Und im internationalen Vergleich, jetzt mit den europäischen Top-Ligen? Du hast ja ein bisschen rumgeguckt,
ja, und müsstest
das bewerten können.
Im Vergleich zu Russland deutlich stärker, also da war okay. Die Liga wirklich gar nicht gut. Mhm. Ungarn, ja, ist auch abgesetzt. Ich denke, da sind die ersten vier an der Spitze und dann ist aber ein größerer Bruch. Ich würde schon sagen, dass die deutsche Liga ein bisschen schwerer ist. Mhm. Ich denke, Frankreich ist noch so ein bisschen eine Liga, die auch einfach super eng und stark ist.
Okay. Aber klingt ja schon so, als wäre die deutsche Bundesliga vorne mit dabei dann.
Ja, würde ich schon so sagen.
Schön zu hören. Ja, deine internationalen Stationen, die werden uns gleich beschäftigen im zweiten Teil. Ich finde es echt bemerkenswert, wenn ich mir so deinen Karriereverlauf angucke und bin vor allem gespannt, was du da erzählst, was du da erlebt hast in Russland und in Ungarn. Jetzt bist du wieder in Deutschland seit einiger Zeit. Ich glaube, du hast noch ein Jahr Vertrag in Metzingen.
Genau.
War es das mit den Auslandsstationen für dich?
Sag niemals nie, aber, ja, ich bin jetzt 31, mal schauen, was die Zukunft bringt. Jetzt freue ich mich erstmal noch, die nächste Saison auf jeden Fall hier in meiner Heimat zu spielen.
Als von der Wirkung her, das, was du jetzt gerade sagst, du scheinst noch offen zu sein für jede Schandtat.
Ich weiß es wirklich nicht, kann ich einfach gar nichts zu sagen. Mir noch nicht richtig Gedanken drüber gemacht. Ausschließen will ich immer gar nichts, aber auch zusagen auf keinen Fall. Also kann auch sein, dass ich in einem Jahr sage, so, war eine coole Zeit, ich höre auf oder auch nicht. Also alle Wege können eintreffen. Ja.
Der aktuell gemachte Plan endet quasi 2025.
Und richtig.
Danach ist alles offen.
Genau.
Gut, dann fragen wir halt mal zwischendrin wieder nach. Du, vielen Dank für diesen ersten Teil. Mach eine ganz kurze Pause und dann bin ich sehr gespannt, die besten Anekdoten aus deinem Leben zu hören. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei Hand aufs Harz, Teil 2 mit Julia Behnke von der TuS Metzingen. So sagt man, oder?
Ja.
Die TuS, Turn- und Sport. Gemeinde, oder? Come on! Wie viele Jahre bist du jetzt schon hier?
Mein siebtes.
Wir werden es nicht rausschneiden, okay? Aber los ging ja alles im wunderschönen Mannheim, geboren im Jahr 1993. So jung bist du noch. Wie war das so, in Mannheim aufzuwachsen?
Naja,
mitten in Mannheim?
Nein, nicht in der Quadratestadt. Bisschen außerhalb, somit jetzt nicht so richtig das Großstadtleben Mannheim-Assi-Ghetto. Ja, hatte eine coole Kindheit.
Ja, wo war's dann? Oder wo? Also wenn man Mannheim ein bisschen kennt, so kommst du am Hauptbahnhof raus, wie weit außerhalb?
Ja, schon 20, 25 Minuten, Mannheim-Neckarau.
Ah, okay, habe ich schon mal gehört. Ja.
Genau, dann sind wir auf den Pfingstberg gezogen. Als das was sagt.
Nee, das sagt mir nichts.
Ja, auf jeden Fall.
Ich find die SAP-Arena ja, vom Hauptbahnhof.
Ja, ist schon ein bisschen außerhalb, bisschen auch gemütlicher als die Innenstadt.
Und dann finde ich auch nach Heidelberg ins Wunderschöne. Wo hast du angefangen, Handball zu spielen und wann?
Wann? Ganz klein. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich schätze mal so 7, 8 die ersten Bewegungen in der Halle gemacht bei der Post des G Mannheim. Ich habe 3 Brüder. Der älteste davon hat damals schon Handball dort gespielt und dann, wie es so ist, die Geschwisterkinder, die quasi als Hallenkinder so ein bisschen mitgeschleppt werden. Das war dann aber relativ weit entfernt noch von Handball. Ich glaube, wir hatten einmal in der Woche Training. Auch nicht unbedingt Handball, sondern eher so ein bisschen Bewegung mit Ball. Und dann bin ich relativ früh zur TSG Ketsch gewechselt, jetzt aktuell Kurpfalz-Bären genannt.
Wie alt warst du da?
Ich war in der D-Jugend. Wie alt ist man da?
Okay.
Ja, noch relativ jung, aber ja, genau.
D-Jugend. Sagen wir mal, du bist von heute aus gesehen wesentlich näher dran an der D-Jugend als ich, deswegen musst du das doch wissen. Okay, nach Ketsch, Kurpfalz-Bären, zweite Liga ist das, glaube ich, bei den Frauen, oder?
Genau, aktuell sind sie in der zweiten Liga.
Wie weit ist das weg gewesen von dir zu Hause?
15, 20 Minuten, also
aber warst du damals, warst du als D-Jugendliche schon schon so auffällig gut, dass man dich da hingeschleppt hat? Oder wie kam das zustande?
Ja, ich wurde auf jeden Fall gesehen bei so einem Rasenturnier, die man in der Jugend damals noch gespielt hat. War dann in einem Probetraining dort. Und dann, ja, hat mir das gut gefallen. Papa hat zugesagt, dass er mich hin und her fährt. Es geht ja auch immer darum. In die andere Halle konnte ich laufen. Da musste ich immer gefahren werden. Und dann hatten wir damals auch direkt schon dreimal Training, was natürlich dann deutlich mehr war. Aber so ging das dann los.
So früh. Ungewöhnlich, oder?
Ja.
Also in meiner Erinnerung, da vielleicht ab der C-Jugend dann mal leistungsmäßig, aber... Dann musst du ja schon da was ganz Außergewöhnliches gehabt haben. Was war das aus deiner heutigen Sicht?
Die Größe. Ich war lange Zeit Rückraumspielerin. Wahrscheinlich war ich da den anderen einfach körperlich noch überlegen.
Heute am Kreis, seit vielen Jahren, ja, genau. Wer es nicht weiß.
Richtig, ja.
Und hast schon ordentlich zugelangt damals, oder wie?
Ja, Abwehr war schon immer so, so mein Ding.
Sehr gut. Und aber auf die Schule gegangen, ihr seid da in Mannheim weiter wohnen geblieben.
Genau.
Und du warst da auch auf der Schule.
Genau, richtig.
Ja. Mhm. Und hast da auch schon früh jemanden kennengelernt, die dich ziemlich lang in deinem Leben begleitet hat, auch in Ketsch, oder?
Richtig, genau.
Wer könnte denn das gewesen sein?
Anna Michel sicherlich, eine meiner besten Freundinnen noch heute.
Könnte das sein, dass die sich bei uns gemeldet hat? Lass mal kurz gucken, ob ich da irgendwas finde.
Hallo meine liebe Jule. Nach wirklich 20 Jahren Freundschaft weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Kennengelernt in der 4. Klasse im Schwimmbad, auch wenn wir uns anfangs nicht leiden konnten, über... die gemeinsame Schulzeit, die gemeinsame Realschulzeit, die wir zusammen verbracht haben. Unsere komplette Jugend, in der wir einfach zusammen aufgewachsen sind und wirklich beide gemeinsam das Glück hatten, dieselbe Sportart zu betreiben und zusammen im Verein zu spielen. Viele, viele Erfolge zusammen gefeiert haben, viele Partynächte. Aber vor allem in Erinnerung wird mir immer bleiben die drei leider Silbermedaillen, die wir zusammen gewonnen haben. Und das wäre auch meine Anekdote an dich, unsere schöne gemeinsame Zeit in Ketsch und unsere Jugendzeit, die ich niemals missen will. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich und hab dich lieb.
Boah.
Schön.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt.
Überrascht mich erstmal, wann auch immer die Sprachnachricht an dich kam. Wir haben uns am Sonntag gesehen und sie hat nichts verraten.
Hat sie dich gehalten, oder?
Sie hat dich
das
gehalten.
Das hat sie sehr gut gemacht. Großartig, liebe Anna. Also erzähl doch nochmal ein bisschen, wie war das? Ihr konntet euch nicht leiden oder was war da los?
Nein, ich bin dann in diesem Jahr, sind wir umgezogen, heißt, ich war das Kind, das noch keinen kannte, wurde mit einem Nachbarskind dann mit ins Freibad genommen. Da war Anna auch damals, ich weiß noch, in einem schlimmen Jeans-Badeanzug.
Jeans-Badeanzug,
Jeans-Optik zumindest.
Ja. Stoff hoffentlich nicht.
ja, und da mochten wir uns nicht so gern. Damals gab es noch die Löffelsprache. Weiß nicht, ob dir das noch was
Nein.
sagt.
Nein, was ist das denn?
Eine erfundene Sprache von Kindern, wo man irgendwie die Worte ein bisschen verdreht hat. Wenn man die nicht konnte, hat man nicht verstanden, was die gesagt haben.
Das war 4. Klasse, oder
das
wie?
War, ja, genau, Sommerferien zur 5. Klasse.
Okay.
Ja, und dann hat sie immer die Löffelsprache mit meinem Nachbarskind gesprochen, sodass ich das nicht verstehen konnte. Und dann aber ging's schnell. Wir sind dann zusammen in der 5. Klasse Direktsitznachbarn gewesen und seitdem unzertrennlich.
Und da seid ihr durchgestartet.
Richtig.
Und habt dann auch direkt zusammen Handball gespielt, oder wie?
Genau, Anna hat aber noch bei der HSG Mannheim gespielt, aber in der badischen Auswahl haben wir dann direkt schon zusammengespielt. Anna ist auch Kreisläuferin. Ich war damals aber Rückraumspielerin, somit gab es da keinen Konkurrenzkampf. Ein Jahr in der C-Jugend bin ich dann auch zur HSG Mannheim gewechselt. Aha. Da haben wir dann zusammengespielt im Verein und danach ist sie auch nach Ketsch gekommen und wir sind dann beide wieder in Ketsch gewesen.
Also du bist nach Ketsch, dann zur HSG und wieder nach Ketsch.
Genau.
Sehr wechselfreudig. Das zieht sich ja durch deine ganze Karriere offensichtlich.
Was?
Und sie naja, ein paar Stationen habe ich hier schon auf dem Zettel. Wir kommen gleich dazu. Auf jeden Fall, und ihr habt dann bis zum Ende der Jugendzeit zusammen in Ketsch gespielt. Und sie hat, glaube ich, danach noch bei den Kurpfalzbären gespielt, oder?
Ganz genau, richtig. Jana. Ich bin nach dem ersten A-Jugendjahr 2011 bin ich dann nach Bietigheim gegangen. Und Anna ist dann aber noch in Ketsch geblieben.
Und was war mit diesen drei Silbermedaillen? Sie klang so deprimiert. Ich meine, dreimal Silber.
Ja, im Nachgang ist Silber cool, ja, aber wenn man immer so kurz davor ist, Gold zu holen, also war B- und A-Jugend Deutsche Meisterschaft jeweils.
Ihr seid dreimal mit der Jugend mit Catch
Vize geworden, ja.
Ewiger Deutscher Vize. Vizemeister geworden.
Mhm. Ja.
Donnerwetter.
Ja.
So gut war die Jugend da.
Ja, doch, Catch war schon.
Und gegen wen habt ihr verloren, weißt du das noch?
Leipzig und Blomberg habe ich noch in Erinnerung. Auch in Blomberg gegen Leipzig. 4 Minuten vor Schluss mit 3 Toren vorne und mit 4 verloren, so ungefähr vom Feeling. Waren dann schon immer so bittere Niederlagen.
Also wenn ich gerade die Anna gehört habe, die ich ja nicht kenne, und jetzt dich ein bisschen beobachtet, offenbar schüttelt man das nie so ganz ab. Also wirkt es auf mich. Spürst du das noch?
Ja, wenn wir so drüber reden, dann spürt man das natürlich noch. Das sind so die Spiele, an die man sich doch noch erinnert.
Okay. Wahnsinn, obwohl es schon so wahnsinnig lange her ist, weil du ja so viel gewonnen hast seither. Mhm. Ja, das ist das, was vielleicht dann Leistungssportler auch ausmacht? Das hat ja offensichtlich was mit unbedingt gewinnen wollen zu tun. Und dass man das nach so langer Zeit noch ja auch gefühlt, nicht nur vom Wissen her, sondern gefühlt abrufen kann.
Ja, total. Wir waren wirklich schon in der Jugend super ehrgeizig, diszipliniert. Durch das viele Training verpasst man natürlich, in Anführungszeichen verpassen, aber hat man doch einfach ein anderes Leben als vielleicht dann die Mitschüler oder so, die dann eben diese ganzen Partys machen, ins Kino gehen, Wochenenden hier und da, die wir doch in der Halle verbracht haben, auch dann in der Jugend schon viel eben durch den Badischen Handballverband auch nochmal extra Maßnahmen hatten, sodass man da schon auch einfach wirklich in der Jugend schon im Leistungssport war.
Du, aber das wird dir jetzt nicht gelingen, mich wegzuführen von einer weiteren Bemerkung von Anna. Sie hat die Partynächte hier nochmal bezeugt. Ja? Also, was ist denn das hier für ein Versuch hier? Wir waren nicht bei den Partys, wir waren immer nur in der Halle und Disziplin.
Naja, ein paar Partys haben wir schon mitgenommen, das kann man schon sagen.
Wo waren die dann, in Ketsch oder eher in Mannheim?
Eher Richtung Mannheim.
Ach so,
oder okay. Heidelberg auch.
Warst du viel in Heidelberg?
Gemischt, war schon beides. Je nachdem, wo die 90er-Partys stattgefunden haben.
In den 90er, das müsste jetzt gerade mal, pass mal auf, wenn du Jahrgang 93 bist. Ja, okay, das war ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, ich habe in Heidelberg studiert, deswegen ich kenne Heidelberg ziemlich gut, aber da warst du noch nicht unterwegs, als ich in Heidelberg studiert habe. Das machen wir jetzt nicht zum Thema. So, und dann also bis zur A-Jugend hast du in Catch gespielt. Hieß die Jugend da auch schon Kurpfalz-Bären und es waren die Erwachsenen, oder? Die Frauen?
Nee, damals war es komplett TSG Catch.
Okay, das kam erst später.
Das kam erst später, Trademark. Genau.
Okay, und dann nach Bietigheim 2011. Und damals war Bietigheim ja noch nicht die Nummer von heute, es war noch zweite Liga.
Genau, richtig. Die sind gerade abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite. War dann auch ein großer Umbruch, so wie das dann ja meistens ist bei Abstiegsmannschaften. Da verlässt der dreiviertelste Kader den Verein, so war das auch. Wir sind dann in die Saison gestartet, ich glaube mit 13, 14 Spielerinnen, also wirklich auch einem sehr, sehr kleinen Kader. Ja, haben aber dann eine sehr gute erste Saison gespielt und sind im Jahr drauf direkt auch wieder aufgestiegen in die erste Liga.
2012 dann direkt. Mhm. Das heißt, du hast noch ein Jahr dann mit Bietigheim erste Liga gespielt.
Genau.
Wie kam denn das zustande, dass du nach Bietigheim gegangen bist und warum war das für dich so attraktiv? Obwohl es ja in dem Moment zweite Liga war.
Ja, damals auch, ich weiß nicht wo, aber irgendwo gesehen worden. Und dann kam die Anfrage von Bietigheim, bin ich auch da mit meinem Papa damals hingefahren, habe mir das Ganze mal angeschaut, wie die Bedingungen sind, habe da auch mittrainiert, also klassisches Probetraining gemacht und ja, irgendwie ging das dann auch ganz schnell, war schon einfach ein großer Reiz, dann doch zweite Liga zu spielen, auch mit der Hoffnung, direkt wieder aufsteigen zu wollen in die erste Liga, das war natürlich das ausgegebene Ziel. Mit Anka Giegerich kam damals auch, wusste ich schon, eine weitere Juniorennationalspielerin, die ich kannte, auch dorthin. Ja, und dann ging's los.
Warst du damals mit der Schule schon fertig, als du aus Catch weg bist?
Ja, da war ich dann genau fertig, richtig.
Und hast du dann damals noch eine Ausbildung oder irgendwas angefangen, parallel, als du nach Bietigheim bist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, zweite Liga Frauen, ich vermute, du hast jetzt noch nicht im siebenstelligen Bereich verdient.
Nee, das stimmt. Ja, ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht.
In Bietigheim.
In Bietigheim. Bin dann aber währenddessen auch schon nach Metzingen gewechselt und dann mein erstes Jahr Metzingen gependelt.
Ah, du hast die Ausbildung dann in Bietigheim noch fertig gemacht.
Ja, genau. Und auch danach noch ein weiteres Jahr dort in der Firma gearbeitet. Also ich bin wirklich meine ersten 5 Jahre Metzingen, hatte ich glaube ich 3, die ich gependelt bin und habe nur 2 dann in Metzingen gewohnt.
Immer nach Bietigheim dann?
Immer Bietigheim und zurück. Also in Bietigheim habe ich gewohnt und gearbeitet und Handball gespielt in Metzingen.
Warum hast du dann nicht weiter in Bietigheim gespielt?
Sportlich hatte ich dann in Metzingen einfach die bessere Perspektive.
Okay. Wie weit ist es denn von hier nach Bietigheim?
Ja, ich bin schon immer eine gute Stunde gefahren, freitags auch gerne mal 1,5 bis 2.
Ich kenne den Verkehr im Großraum Stuttgart und das war kein Problem für dich?
Nee, solange man Spaß an etwas hat, geht das immer irgendwie leicht von der Hand. Jetzt, wenn ich manchmal die Strecke fahre, nochmal Freunde in Bietigheim besuchen, denke ich mir jedes Mal, wow, wie habe ich das geschafft, vor allem über die Dauer und auch mit Ausbildung oder Arbeit plus Sport. Aber zu diesem Zeitpunkt ging das.
Dann eben, wie du sagst, 2014, der Wechsel nach Metzingen und 5 Jahre hat deine erste Zeit gedauert. Das ist ja schon jetzt keine kurze Zeit, also insofern relativiert sich das wieder, was ich gerade über deine Sprunghaftigkeit, was Handballvereine betrifft, gesagt habe. Wie schnell bist denn warm geworden hier dann mit den Elblern?
Das ging wirklich richtig schnell. Hatte eine super coole Mannschaft direkt zum Einstieg, einige neue, die man aber eben auch kannte, Anna Lörper, Marlene Zapf, jetzt Kalf, Jasmina Jankovic-Rebmann, so, wir waren dann alles die Neuen, aber natürlich Spielerinnen, die man einfach schon irgendwie kannte. Ja, und dann ging das wirklich schnell und habe mich direkt heimisch gefühlt.
Ich habe da noch einen Namen notiert. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Freundin von dir. Warte mal, ich habe da noch was.
Hallo Jule, erstmal möchte ich dir sagen, wie unfassbar stolz ich auf dich bin, auf deinen Werdegang, auf deine persönliche Leistung, auf deinen Willen, Ehrgeiz, deine Motivation. Das ist einfach einmalig für einen Sportler und ja, deswegen, es ist einfach schön, mit dir spielen zu dürfen und ich habe es gehasst, die 2 Jahre in Leipzig, als ich gegen dich spielen musste, wirklich. Da war ich immer froh, wenn wir in einer Mannschaft gespielt haben. Das war ja auch tatsächlich das ein oder andere Mal der Fall. So, nun zu den Anekdoten. Kannst du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnern? Das ist ganz witzig. Und Corona-Russland-Reise. Die 2 Stichpunkte gebe ich nur. Also, weiterhin drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, bin stolz auf dich und ich hab dich lieb.
Wer war das denn?
Das war Xenia.
Xenia Franz.
Genau, wer sie nicht unter Franz kennt, ehemals Minevskaya.
Genau, und mit der hast du ja auch, glaube ich, in dieser ersten Phase zusammen in Metzingen gespielt.
Genau.
Und also zunächst mal finde ich sehr auffällig, dass dich A, alle lieb haben, was ich total süß finde, und B, alle total stolz auf dich sind.
Ja, schön.
Wieso sind die so stolz auf dich?
Ja, ich glaube, wenn man so meinen Werdegang anguckt, habe ich vor allem in den letzten Jahren schon eine große Entwicklung gemacht. Glaube, Thema Disziplin ist so ein ganz großer Punkt, der einfach mich darstellt.
War das früher nicht so?
Doch, so ein Mix, würde ich mal sagen. Klar, im jugendlichen Leichtsinn, da, wie vorhin schon gesagt, nimmt man die eine oder andere Party mit, was auch meines Erachtens mal sein darf. Alles im Rahmen natürlich, also es ist niemals dramatisch eskaliert. Aber ja, heutzutage bin ich da schon deutlich konsequenter.
Und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist? Also jetzt offenbar ja gerade in jüngere Vergangenheit, das hast du ja gerade selber gesagt.
Ja, irgendwie doch der Erfolg, sag ich mal, und dann immer so, ja, der Reiz auch, immer besser werden zu wollen.
Und da würdest du sagen, dass gerade in der jüngsten Vergangenheit du nochmal gewaltige Entwicklungsschritte gemacht hast?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Schritt ins Ausland tatsächlich war auf jeden Fall da nochmal ein großes Hallo wach, wo ich einfach die größte Entwicklung genommen habe.
Und was war an deinem 18. Geburtstag?
Da waren wir mit der Juniorennationalmannschaft unterwegs, hatten da auch den Abend frei. Wir waren schon alle fertig gemacht, weil gemeinsames Abendessen irgendwo war. Ja, dann wurde ich mit Xenia in den Pool geschmissen, der da an diesem Hotel war.
Schick wir hergerichtet wahrscheinlich.
Richtig, schick hergerichtet. Und dann durften wir noch los in eine Karaoke-Bar im Jogging-Outfit mit Badeschlappen.
Das war die Bedingung sozusagen der Mannschaft.
Quasi, das war dann dein Geburtstagsgeschenk.
Ach, du bist sehr jetzt freundlich. Und du warst sehr glücklich mit deinem Geburtstagsgeschenk wahrscheinlich.
Ja, ich fand es nicht schlimm. Man muss auch mal stolz sein, im Jogger feiern gehen zu dürfen.
Hast du gesungen in der Karaoke-Bar?
Ja, wir haben gesungen. Gibt auch noch schöne Fotos von Xenia und mir.
Da wären aber Tonaufnahmen interessanter, finde ich.
Das stimmt, ja. Wir singen laut und richtig, aber sicher nicht schön.
Was war es denn, was ihr gesungen habt?
Ich glaube, es war der pure Party-Hit-Mix.
Ich muss mich kurz sammeln. Ist das auch deine Alltagsplaylist?
Ich höre von allem etwas, aber wenn es so Richtung gute Laune geht, dann mag ich den Song immer noch, ja.
Und sonst? Also musikalisch meine ich?
Musikalisch, sonst eigentlich alles, was man mitsingen kann. Habe ich jetzt nicht so eine feste Richtung. Mhm. R&B gut, mag ich gern.
Was magst du?
R&B.
Okay. Also mitsingen, das ist ja schon ein sehr weites Feld.
Ja, aber da bin ich auch wirklich gar nicht eingeschränkt. Da habe ich relativ viel, was ich mag.
Aha, okay. Puh, okay, ich würde sagen, wir gehen eins weiter. Was war mit dieser Corona-Russland-Reise?
Das war eigentlich nicht so eine coole Geschichte. Als Corona losging, habe ich gerade in Russland gespielt. Mhm. War schon in Deutschland, weil eigentlich Nationalmannschaft angestanden wäre. Dann kam aber.
Das war ja dann März 2020.
Genau, richtig. Mhm. Dann war aber deutsche Liga schon eingestellt und Nationalmannschaft wurde auch abgesagt. Dann kam aber der Anruf aus Russland: Corona gibt es hier nicht, wir spielen weiter. Du musst zurückkommen. So, dann hatte ich erstmal noch und dachte: jetzt war ich gerade das erste Mal, dass ich nach Hause konnte, weil wirklich in dem Jahr, Russland ist jetzt nicht die kürzeste Strecke. Ich war wirklich effektiv einmal davor für 24 Stunden in Deutschland mit jeweils einfacher Reise 18 Stunden. Also hatte sich schon eigentlich nicht gelohnt. Dann war ich gerade glücklich, mental mal zu Hause bei Family and Friends zu sein. Mhm. Und dann kam der Anruf, du musst zurückkommen. Irgendwie stand ja auch jeder da und dachte, Corona, was ist das? Ist es schlimm, ist es nicht schlimm? Auf jeden Fall, ja, musste ich dann zurück nach Russland.
Also das war quasi in dem Moment, als hier der erste Lockdown begann, dort im März, als mehr oder weniger von heute auf morgen alles eingestellt wurde, ja nicht nur der Sport, sondern alles. In dem Moment sagen die zu dir, du musst jetzt nach Russland.
Richtig, genau. Auch nicht mal per Anruf, sondern hatte ich tatsächlich.
Und Corona gibt's dort nicht, hieß es, oder?
Genau, wie? Genau. Hab dann ein Flugticket per WhatsApp zugeschickt gekriegt, an dem gleichen Tag um 16 Uhr, Abflug Berlin. War meine Laune natürlich.
Und du warst aber zu
wo? Ich war zu Hause, in Mannheim.
Du warst in Mannheim?
Genau.
An dem Vormittag?
An dem Vormittag.
Du musstest am Nachmittag 16 Uhr?
Sollte ich den Flug nehmen, da habe ich auch erstmal angerufen, gesagt, ich wohne im Süden Deutschlands, das schaffe ich zeitlich nicht, so und so, auch probiert, ob ich nicht zu Hause bleiben kann. Corona, alles wird eingestellt. Aber ich musste zurück, bin dann 2 Tage später von Frankfurt nach Stuttgart, von Stuttgart nach Berlin, von Berlin nach Moskau und weiter nach Rostock geflogen.
Das ging alles noch?
Das ging alles noch. Aber in Rostock angekommen, direkt in Quarantäne, weil Deutschland schon rote Zone war. Und somit hatte ich dann meine 14-tägige Quarantäne im 15. Stock in meiner Wohnung mit täglichem Ärztebesuch russischer Ärzte, die geschaut haben, ob ich Fieber habe und auch, ob ich zu Hause bin. Ja, und das dann noch über meinen Geburtstag. Und alle, die mich kennen, wissen, ich liebe meinen Geburtstag und musste ihn alleine in Quarantäne verbringen. Aber dann die schönste Geschichte dazu. Ich hatte dann einen Skype-Geburtstag mit vor allem auch Xenia. Ja, da haben wir dann eine schöne Online-Party gehabt, die doch bis 4 Uhr morgens ging.
Das ist schön zu hören, dass man selbst in so echt unschönen Momenten und Konstellationen dann doch immer noch Wege findet, sich das Leben irgendwie wieder zu holen. Ja? Das ist das eine, aber das beschäftigt mich jetzt schon, was du da gerade alles gesagt hast. Versuch mich da nochmal zurückzuversetzen in diese Zeit. Wie grundsätzlich, weil du gesagt hast, ja, die Haltung der Russen war, Corona gibt's bei uns nicht. Wie war das dann danach? Also gut, du warst dann 2 Wochen in Quarantäne und wie war es dann die Monate danach?
Naja, ich bin dann erstmal dienstags gegen 5 Uhr morgens war ich in meiner Wohnung, wusste, ich habe jetzt Quarantäne. Bin dann, hab dann irgendwann geschlafen. Also
ganz kurz, in Rostov war.
In Rostov, Rostov. Genau. Ja. Bin dann aufgewacht gegen 14 Uhr, öffne Social Media mit der Botschaft: russischer Ligaspielbetrieb eingestellt. So, also so war schon dann der erste Moment, wo ich dachte, danke für nichts. Aber gut, man hat dann trotzdem probiert, das Beste draus zu machen. Verein hat einem dann wenigstens ein paar Langhanteln und Gewichtsscheiben gebracht, dass man sich ein bisschen bewegen konnte und auch mal ein bisschen ausbelasten. Ohne Balkon schon auch hart, wenn man so gar keine frische Luft oder mal ein bisschen Sonne im Gesicht haben konnte. Nach einem Fahrrad hatte ich dann auch gefragt. Das wurde mir dann auch vor die Tür gestellt, war leider ein Fahrrad für draußen. Also jetzt nicht ein Bike, in dem ich in der Wohnung hätte radeln können. Ja, und dann war der Spielbetrieb eingestellt und nach den 14 Tagen Quarantäne kam dann die Info an uns Ausländer: Ihr müsst probieren, so schnell wie möglich über die Botschaft nach Hause zu kommen.
Das ist ja völliger Irrsinn. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und wie ist das dann gelaufen? Ich meine, wir haben jetzt die Chronologie. Ich habe noch ein paar Fragen zuvor, wie das überhaupt zustande kam, aber das ist viel zu spannend. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, dann ging es wirklich los, Telefonate mit der Botschaft. Riesen hin und her, man wusste schon, die Grenzen werden geschlossen, Flüge von draußen wurden schon gar nicht mehr berechtigt zu landen in Russland. Und letztendlich habe ich dann auch alles probiert, sogar über den DHB-Präsident Andreas Michelmann irgendwie versucht, ob er Connections hat, dass ich an einen Flugplatz komme, weil natürlich die Warteschlange extrem groß war. Ich war ja dann auch mit der Holländerin Lois Abbing zusammen in Rostov und sie hatte dann schon einen Platz bekommen von ihrer Botschaft, über Paris zurückzufliegen. Ich leider immer noch nicht. Und dann, long story short, bin ich auf eigene Gefahr von Rostov nach Moskau geflogen, weil ich dachte, wenn, komme ich nur von dort weg. Okay. Und habe dann tatsächlich den mit einem der letzten Plätze auch über Paris nach Hause bekommen. Ja.
Das hast dann alles selber organisiert, oder wie? Du warst dann am Flughafen in Moskau und hast das alles selbst organisiert. Da hat dir niemand geholfen, niemand vom Verein?
Ja, der Verein hat schon probiert, aber es ging immer wieder, kam die Info, die Botschaft muss dich auf diesen Flug setzen.
Hattest du dann Kontakt zur deutschen Botschaft?
Ja, hatte ich. Lief auch leider nicht so cool. War dann Freitagmittag. Da war leider Feierabend bei der Botschaft. Da hat dann keiner mehr gearbeitet. Und dann wurden aber an dem Tag kurz vor Abflug die Plätze nochmal freigeschalten, sodass man sie kaufen konnte. Und da war ich die ganze Zeit schon mit dem Verein im Kontakt. Und die haben dann auch direkt übers Reisebüro, weil die da einfach bessere Möglichkeiten hatten, haben die dann direkt den Flug gebucht. Also die haben schon geholfen. Und auch Lois Abbing ist ja mit dem gleichen Flieger unterwegs gewesen und musste auch in Moskau quasi erstmal übernachten. Und dann haben wir da zusammen im Flughafen auch das Hotel gehabt, sodass das schnell ging. Aber ja, auf eigene Gefahr mit zwei Taschen losgezogen, den Rest zurückgelassen.
Warst du jemals nochmal dort?
Nein.
Du warst nie wieder dort?
Nee, dann
das
war
das. Das heißt, du hast immer noch Sachen in Rostov?
Quasi, hätte ich ja.
Wo sind die jetzt?
Ich denke, die sind jetzt irgendwo weitergegeben oder verschenkt. Also ich wurde auch gefragt, ob ich es noch brauche, aber war jetzt auch nichts Wichtiges. Also waren noch ein paar Klamotten sicherlich, aber keine wichtigen Sachen mehr.
Ganz schön abgefahrenes Abenteuer. Wie ging es dir damals, also in diesen Tagen? Also angefangen mit dem Anruf, also Corona beginnt, Lockdown in Deutschland, angefangen mit diesem Anruf, du musst kommen. Also bis du es dann tatsächlich wieder nach Deutschland geschafft hast, wie ging es dir da in der Zeit?
Ja, das war sicherlich mit die härteste Zeit in meinem Leben, rückblickend. Man weiß nicht so richtig, wo man ist oder was überhaupt passiert. Dann sitzt man doch am Ende der Welt. Keiner kann einem helfen. Quarantäne, klar, jeder, der das mal durchgemacht hat, weiß, dass das keine coole Zeit war. Für mich war, glaube ich, am schlimmsten, dass ich A, einen Bewegungsdrang habe und B, gesund war. Also ich hatte jetzt nichts, sondern war halt einfach eingesperrt und dann so ganz alleine. Also
brutal.
Das ist schon heftig. Die Tage sind super lang. Dann kam immer zwischen 7.30 Uhr, 8 Uhr morgens die Ärztin, um zu gucken, ob ich da bin und Fieber habe. Und nochmal um 16 Uhr. Also heißt auch, die Nächte wurden immer länger. Man war nicht ausgelastet, konnte nicht schlafen. Und dann klingeln die dich halt morgens direkt raus. Auch mit der Anfrage, bitte komm doch ab 10 oder 11. Aber immer wieder natürlich so früh rausgeklingelt. Heißt, die Tage und Nächte waren extrem lang und 2 Wochen auch. Ja, aber hab's Beste draus gemacht, viel online dann auch, gerade mit Anna und Freunden. Pamela Reifkurse gemacht, um uns fit zu halten. Ja, aber die Tage waren schon, hat man schon gezählt. Und dann, als dieser ganze Stress losging und die Organisation, wie kommst du nach Hause und kommst du überhaupt nach Hause, das war schon hart. Und dann war ich schon auch richtig erleichtert, als ich endlich wieder zu Hause war.
Hattest du Angst?
Ah, nicht richtig Angst, eher so dieses Gestresstsein, hoffentlich klappt. Also da war eigentlich so viel Trubel drumherum, dass man immer nur dachte, boah, wen kann man jetzt noch fragen, wie organisiere ich das jetzt am besten? Xenia habe ich dann angerufen, gefragt, ob sie aus Deutschland an die Botschaft in Deutschland telefonieren kann. Klar, Russland, russisches Netz, kann man jetzt auch nicht einfach Europa abtelefonieren. Hat sie dann auch gemacht, aber es führte leider immer wieder zur deutschen Botschaft nach Moskau, die leider nicht helfen konnte. Somit war das schon, war hart.
Also ich versuche mich gerade, es ist jetzt gut 4 Jahre her, ich weiß nicht, wie dir es geht, mir kommt es so vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Ehrlich, es wirkt schon so weit weg, aber klar, also als es losging, es war eine riesen, also und ich war in Deutschland, ja, und alles wurde eingestellt, nach und nach, jeden Tag irgendwas anderes. Ganz komisches, mulmiges Gefühl, was passiert ja eigentlich gerade, ja, so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Film, aber wenn ich mir das jetzt noch vorstelle, du erstmal dann in dieser Gemengelage nach Rostov reisend und dann da festsitzend und nicht wissend, wie komme ich zurück, das puh, schon heavy, echt. Weiß nicht, kann man aus sowas auch was rausziehen, also was Positives im Nachhinein aus so einer Erfahrung?
Ich habe schon wirklich lange gebraucht, um das zu verarbeiten, habe dann da auch mit meinen Mentalcoaches auf jeden Fall die ganze Situation aufgebaut, weil das schon auch so eine Situation war, immer wenn ich über Rostov erzählt habe, war das so ein super negatives Gefühl, okay. Einfach weil das Ende direkt so hart war und eigentlich die Zeit davor war super cool und hat mir in meiner Entwicklung den größten Schritt gebracht.
Also dann war es doch auf eine gewisse Art und Weise ein traumatisches Erlebnis für dich, so wie das gelaufen ist.
So total, ja, total, würde ich so sagen, ja.
Okay, aber dann, wenn du es gerade ansprichst, wie kam das überhaupt zustande, dass du 2019, wenn ich mich hier umgucke, hier aus dem beschaulichen, witzigen Reutlingen, Rostov am Don, wie groß ist denn Rostov?
Schon groß, ziemlich, oder? Ja, 1 Million Einwohner, die auch alle auf der Straße unterwegs sind, somit auch echt Verkehr, den man sich so gar nicht vorstellen kann. Ja, ich hatte ein großes Turnier gespielt im Dezember, was auch gut lief.
2018 dann quasi.
Genau.
Okay.
War dann da natürlich auf der Bühne gesehen und habe dann da vereinzelte Anfragen gekriegt, schon einiges aus dem Ausland. Und irgendwie war der Reiz Russland. Das war innerlich direkt so, wo ich dachte, das mache ich. Dann natürlich mit.
Damals, also es war Top-Mannschaft.
Richtig, komplette russische.
Champions League-Finale. Genau. Verloren.
Genau. Also war komplette russische Nationalmannschaft dort. Dann mit Lois Abbing, eine der besten holländischen Nationalspielerinnen im Rückraum. Maissa Pessoa, die brasilianische Torfrau. So, da war schon einfach der Reiz, vor allem sportlich, da, um diesen Schritt zu gehen. Und ich bereue ihn auch wirklich keine Sekunde, ja.
Okay, also und bis dahin, was hast du da für Erinnerungen an die Zeit in Russland? Sportlich wie natürlich auch menschlich, privat?
Ja, war schon aufregend. Ich kann mich noch richtig an den Tag erinnern, als die Reise losging, bin ich mit meinen 3 Sporttaschen losgezogen. Wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich war weder in der Wohnung vorher noch überhaupt dort. Wurde dann aber direkt vom Verein abgeholt am Flughafen und war wirklich alles top organisiert. Also gerade Thema Anmeldung, Handyverträge und diese ganzen Papierkram, den man da machen muss. Das war wirklich alles top. War dann auch vorher immer schon im Austausch mit den anderen Ausländern dort, wie das alles läuft. Und da war wirklich das Feedback gut. Und ja, dann bin ich da angekommen und dann ging es eigentlich relativ schnell auch mit Training los, was natürlich super war. Gute Bedingungen, man hat da auch die eigene Halle, eigene Spielarena und. Sind dann ins Trainingslager aber auch erstmal nach Kroatien gegangen, hatten da nochmal so ein bisschen auch Mix aus Urlaubsfeeling und so Teambuilding. Das war super cool, also das hat schon direkt Spaß gemacht und dann ging die Liga los und dann hatte ich direkt mein erstes Auswärtsspiel. Russland ist groß,
ziemlich.
Klar. Dass die Reisen und alles aber so anspruchsvoll sind, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Von Rostov musste man immer zu jedem Spiel mit dem Flugzeug reisen, schon das eine, und immer über Moskau weiter. Also man hatte immer Doppelflüge zu jedem Spiel.
Erster Flug nach Moskau und dann XY.
Richtig. Ja.
Weiß nicht, wie weit nach Osten ging.
Ja.
Samara, was
also, wirklich komplett.
Ich hoffe nicht bis Vladivostok.
Nein, das nicht. aber war schon, ja, war weit und groß in Rostow losgereist bei 30 Grad. Hat auch natürlich keiner irgendwie was gesagt, wie die Packliste aussehen muss. Bin ich da losgereist, komme an, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gespielt haben. Auf jeden Fall hat es da noch 7 Grad und ich war mit meinem Strickjäckchen da unterwegs, hatte keine Jacke und nichts dabei und wusste erstmal, okay, Russland ist groß. Mhm. Ja, dann schon auch spannend, verschiedene Zeitzonen, da haben wir teilweise um 11 Uhr morgens gespielt, obwohl es bei uns vielleicht schon 16 Uhr gewesen wäre. Und auch einfach, ja, diese Unterschiede an Wetter. Also wir haben gespielt in Wolgograd, da hat es draußen minus 24 Grad in der Halle. Das ist keine Halle, sondern ein Zelt gewesen. Alle saßen da mit Winterjacke. Wir haben zwei Teams gehabt. Die einen haben sich aufgewärmt gespielt, geduscht. Die anderen haben sich in der Halbzeit aufgewärmt und dann gespielt. So, das sind schon Erlebnisse. Das hast du einmal im Leben und nie wieder. Und ja, das war schon crazy, dann auch natürlich Champions League gespielt, da gingen die Reisen dann immer weiter. Also wir waren immer gut 1,5, 2 Wochen am Stück unterwegs. Unser Motto war dann schon Work hard, travel harder, weil das wirklich enorm war, wie viel wir im Flugzeug waren. Also da bin ich dann auch mal ganz schnell Goldmitglied bei den Reisen gewesen.
Was für ein Abenteuer. Hattest du also über den Sport hinaus Kontakt zu den Russen dort, zu den Einheimischen?
Nee. Das wirklich gar nicht. Also echt nur durch den Sport und dann jetzt auch nicht wieder. Eher dann tatsächlich noch manchmal mit Anna Fjakireva, die jetzt auch in Norwegen unterwegs ist, und auch Valeria Maslova, die spielt jetzt in Brest und geht jetzt auch zur FTC Budapest. Immer natürlich dann auch, wenn wir in der Champions League gegeneinander gespielt haben oder so, habe ich mich schon gefreut, oder war jetzt auch ein Wochenende bei Emmy Bölk zu Besuch. Da hat sie gerade gegen Fjakireva gespielt. So, da freut man sich natürlich, quatscht kurz, aber jetzt groß Kontakt immer noch hat man nicht.
Wie schaust du denn heute auch mit den ganzen Vorkommnissen danach, also Stichwort Ukraine-Krieg, auf Russland? Weil ich meine, du hast ja auch eine Zeit lang zumindest in diesem Land gelebt und einen ganz anderen Bezug als jemand, der immer nur, sagen wir mal, aus Deutschland auf dieses Land guckt.
Ja, ich denke, politische Themen sind immer schwierig. Also Krieg ist nichts Cooles. Und das ist natürlich hart, aber für beide Länder sicherlich hart, gerade auch hatte ich dann natürlich nur zu den Sportlern den Kontakt, und für die ist das natürlich auch hart, die Situation. Denen wird auch quasi alles primär genommen, sage ich jetzt mal, aber
klar.
Ja, das ist eine scheiß Situation, die man einfach keinem wünscht.
Also das heißt, du hast ja gesagt, du hast einfach nur in diesem Sportkosmos quasi Kontakte gehabt, und da ist das Feedback quasi dahingehend gewesen, hey, für jeden am Ende des Tages nur eine einzige riesengroße
Richtig.
Okay, also echt wahnsinnig spannend. Wir könnten uns so ewig unterhalten. Dann sitzen wir aber wahrscheinlich den ganzen Tag hier und du schimpfst irgendwann auf mich. Okay, und dann total abrupt, dann warst du in Deutschland, Corona. War dir eigentlich, wie schnell war dir dann klar, dass du nicht mehr nach Russland zurückgehen würdest? Wie muss man sich das vorstellen dann, als du wieder hier in Deutschland warst?
Ja, ich hatte ja vorher schon dann in Ungarn unterschrieben, also es war klar.
Das war vorher schon klar?
Genau, richtig, war vorher schon klar. Das war im Dezember, hatte ich schon in Budapest unterschrieben. Also es war klar, dass quasi nach der einen Saison auch in Russland Schluss ist.
Okay, und dann warst du aber, bis du nach Budapest dann im Sommer vermutlich gegangen bist, was hast du gemacht in der Zwischenzeit dann?
Da war ich zu Hause bei meiner Familie in Mannheim, hab das Leben dort genossen.
Soweit es halt möglich war in der Zeit, okay, ja. Und hast dich einigermaßen fit gehalten.
Richtig.
So, dann Budapest, ja, auch eine unglaublich schöne Stadt. 2 Jahre hast du beim Topclub dort, bei FTC, das ist Ferencváros, oder?
Genau.
Nicht, dass ich noch was Falsches sage am Ende des Tages. Was hat dich da hingezogen nach Budapest?
Ja, letztendlich auch die Rahmenbedingungen, und ich würde auch bis heute behaupten, dass das mit eins der professionellsten Clubs ist, die ich gesehen habe oder kennengelernt habe.
Auch ein absoluter Top-Club im europäischen Handball. Ja.
Total, also nicht nur sportlich, sondern auch wirklich, was die Rahmenbedingungen etc. angeht, das war perfekt, muss ich wirklich sagen. War mit die coolste Zeit meines Lebens. Die Stadt, ein Traum, also wirklich immer eine Reise wert, das war eine geile Zeit.
Okay, und war also Corona war ja noch komplett am Start. Trotz Corona für dich, also konntest du das komplett genießen, was du da erlebt hast in jeder Hinsicht, oder wie einschränkend war das da noch?
Ja, in der ersten Saison war natürlich die, glaube fast die Dreiviertelsaison komplett ohne Fans. Das ist natürlich super schade. Ich glaube, jeder Sportler und wir Handballer wissen, dass die Fans natürlich auch so den Sport mit ausmachen. War dann immer so das Gefühl, wann geht die Saison endlich los? War irgendwie alles so ein bisschen wie ein Trainingsspiel vom Gefühl. Aber ja, dann als die Fans auch dazu kamen, das ist schon, Ungarn hat ja auch eine unglaubliche Fanbase, das muss man sagen. Ich würde mal sagen, die Handballfans sind schon so, wie wir sie aus dem deutschen Fußball kennen, schon eher so ein bisschen die Hooligans.
Man hat halt immer die Bilder aus Westbrem vor Augen, also ich zumindest muss ich zugeben. Ja, wie ist es bei den Frauen?
Auch, also wirklich komplett verrückt, aber positiv, also wirklich mega, was die für eine Stimmung machen, was die da fabrizieren mit Bengalos vor der Halle, nicht in der Halle, aber vor der Halle und immer pro Mannschaft. Also das war schon auch einmalig.
Und Budapest als Stadt?
Eine Reise wert, wirklich. Ja,
voll.
Da kann ich gar nicht anfangen, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wirklich von Cafés, Restaurant über an der Donau spazieren zu Bootstouren. Ja, da kann man wirklich alles machen.
Hast du noch Kontakte?
Ja, gerade natürlich. Emmy spielt noch dort. mit Angela Mahlestein auch immer mal wieder. War auch jetzt dieses Jahr schon zu Besuch dort, als wir ein spielfreies Wochenende hatten. Also das lohnt sich.
Wo du es gerade sagst, Emmy, wir wissen, wer gemeint ist.
Hallo zusammen. Erstmal natürlich viel Spaß bei der Podcast-Aufnahme und von mir ganz liebe Grüße aus Budapest. Ich kann mit Jule natürlich stundenlang Sachen erzählen oder über Jule und unsere gemeinsame Zeit in Budapest. Aber vielleicht kann sie euch ja mal berichten, warum wir eine ganze Zeit lang mal so gegen 6 Uhr morgens hin und wieder aufgestanden sind, um ins Training zu fahren. Oder auch, was wir Anfang der Jahreshälfte gerne mal beim Sonntagsbrunch nachgeschaut haben. Ich sage nur, ich habe heute keine Punkte für dich. Also viel Spaß euch und ganz liebe Grüße, Emmy.
Das war natürlich Emily Bölk, Nationalspielerin wie du. Ich muss dir sagen, ich habe diesen letzten Satz akustisch, obwohl ich es mir 20 Mal angehört habe, nicht ganz verstanden. Ich habe heute was für dich nicht?
Nee, kein Foto für dich.
Ich habe heute kein Foto für dich, sagt sie.
Richtig, das ist quasi die Anekdote zu dem Sonntagsbrunch.
Was war da?
Heidi Klum und Germany's Next Topmodel.
Das war euer Thema.
Das war unser Thema zum Sonntag. Da haben wir uns wirklich feierlich zum Brunch getroffen.
Als ihr in Budapest immer wart.
Genau, genau.
Okay.
Haben wir uns feierlich zum Brunch getroffen, immer noch mit Alicia Stolle zusammen. Ja, da haben wir dann schön Germany's Next Topmodel geguckt und lecker gegessen und natürlich bewertet, wie gut und schlecht die Models sind. Die wichtigen Themen eben.
Wunderbar, wunderbar. Also, du, ich habe eine 14-jährige Tochter, die würde dir hundertprozentig recht geben. Und was war da mit 6 Uhr morgens Training?
Ja, wir hatten die Situation in englischen Wochen, dass wir nur einmal Krafttraining in der Woche hatten. Und wir wollten gerne aber zweimal Krafttraining machen. War aber natürlich ein bisschen immer ein schwieriges Thema, weil wir haben alle viel gespielt und die Belastung ist hoch. Da war das ungern gesehen. Und dann ja, sind wir extra um 6 Uhr morgens losgezogen, um dann quasi ungesehen in unser Fitnessstudio gehen zu können. Ist natürlich direkt an der Arena und ein eigenes Fitnessstudio für uns Handballer. Also wir können Tag und Nacht kann man da rein. Wir hatten
da Zugangskarten quasi.
Richtig, unser Fingerabdruck war quasi der Eingang. Ja, da sind wir extra 6 Uhr aufgestanden, um quasi unser zweites Krafttraining machen zu können und keinen Ärger zu kriegen.
Das ist verrückt, oder?
Ja, aber irgendwann hat sich das auch geklärt. Sind wir dann doch nochmal zum Trainer gegangen und haben gesagt, so und so sieht's aus, wir würden gerne. Und dann haben wir auch die offizielle Erlaubnis bekommen. Aber am Anfang waren wir noch neu und schüchtern und haben uns das nicht getraut.
Und der Trainer hat sich dann anfangs gewundert, warum ihr alle platt gemacht habt.
Wahrscheinlich, nein. Nein, nein, deshalb. Aber wir haben dann das offizielle Go bekommen.
Emily hat uns, die ja übrigens auch schon zu Gast war bei Hand aufs Herz, hallo, bei Schmiso damals noch, die hat uns noch was anderes geschrieben. quasi posthum zu Ihrer Nachricht. Ich sollte dich doch mal auf Folgendes ansprechen. Ihr hättet eine Zeit lang oder ihr wärt zusammen eine Zeit lang ausgelaufen, allerdings nur im Zeitlupentempo, erbärmlich nebeneinander hertrottend, ohne zu reden. Auf die Geschichte bin ich auch gespannt.
Ich dachte, jetzt muss ich gerade lachen. Ich dachte am Anfang, sie spielt auf die Hunde an, weil unsere Laufstrecke ging von uns zu Hause los und dann in Richtung zu einem Park. Und auf dieser Strecke haben, glaube ich, 10 Hunde einfach in den Gärten gewohnt. Und jedes Mal an Zäunen, an denen man normal vorbeigejoggt ist, sind die Hunde an den Zaun gesprungen, haben uns angebellt. Und da haben wir jeden Morgen die Nachbarschaft zusammengeschrien, weil wir so erschrocken sind. Das dachte ich erst, ist die Idee. Ach du liebe
Zeit. Aber was meint sie denn?
Aber sie meint, wir hatten beide Corona und auch ziemlich hart. Und dann ging es wieder darum, dass wir wieder zurück ins Training einsteigen. Ich glaube, wir waren auch natürlich am Anfang so ein bisschen mit die Versuchskaninchen oder keiner wusste so richtig, wie handhabt man das. Und dann durfte man ja erst Sport machen, wenn der PCR-Test wieder negativ war. Ich glaube, wir waren an die 5 Wochen positiv.
No.
Ja, da wurde auch jede Vire, die noch in unserem Körper war, wirklich rausgesucht. Somit war das natürlich hart und ist für uns eine super lange Zeit gewesen. Dann durften wir endlich wieder laufen gehen und sollten aber in einem bestimmten Pulsbereich, den durften wir nicht überschreiten, weil wir noch in der Anfangsphase waren. Und dann sind wir losgejoggt, in Anführungszeichen. Es war tatsächlich wirklich fast schon ein Gehen. Also wir haben auch eine Strecke, die ging immer ein paar Hügel hoch, jetzt keine richtige Steile, aber schon ein Hügel. Und das hat dann leider schon gereicht, dass wir gehen mussten. Wir konnten kein Wort sprechen,
weil der Puls zu sehr hoch ging.
Genau. Und wir sind eigentlich immer so eine gute Laufgruppe gewesen, immer zum Regenerationslauf mit schön unterhalten. Und das war dann schon hart, ja.
Aber tröstlich wieder, dass ihr nicht alleine wart. Ja?
Richtig.
Ihr hattet
richtig.
Euch zumindest genau. in dieser schwierigen Zeit. Du warst ja auch sportlich sehr erfolgreich mit FTC in diesen 2 Jahren. Ihr seid Meister geworden, den Pokal gewonnen. Was hast du für Erinnerungen an diese Momente?
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, wer so ein bisschen den ungarischen Handball auch verfolgt, weiß, dass Győr so immer ein bisschen die Oberhand hat. Keine Ahnung, wie viel Champions League-Titel und auch eben Meisterschaft und Pokal war immer FTC auf Schlagdistanz, aber war immer eher die Überraschung, wenn die einen Titel geholt haben. Und dann natürlich in 2 Jahren gleich 2 Titel mitzunehmen, das war schon phänomenal. Und ja, vor allem die Meisterschaft war schon besonders. Wir hatten vor dem Spiel gewusst, wir müssen mit 7 Toren mindestens gewinnen, um den Titel zu haben. Und ja, dann auf einmal geht das Spiel los und wir gewinnen dieses Spiel mit 10 Toren und ja, und holen uns einfach die Meisterschaft. Das war schon phänomenal.
Also gute Zeit, die 2 Jahre.
Absolut.
Und warum bist du dann 2022 wieder nach Metzingen gekommen?
Ich habe dann einfach nach 3 Jahren Ausland mich doch nach zu Hause, nach Familie, dafür einfach entschieden. Und ja, wusste mit Metzingen, dass das eine gute Anlaufstelle ist, hatte da vorher schon diese 5 grandiosen Jahre mit super Entwicklung und weiß einfach, was ich hier habe. Und somit war das für mich der richtige Schritt, wieder zurückzugehen.
Familie ist deine Familie in Mannheim und hier in Metzingen?
Genau, auch gerade engste Freunde schon noch hier in Metzingen, Schenia vor allem, habe aber auch noch einen Freundesstopp immer in Bietigheim und dann natürlich der Großteil, der noch Mannheim und Umgebung ist, ja.
So, und dann bist du quasi in die Heimat zurückgekommen, die mittlerweile eben zu großen Teilen auch Metzingen war und ist und nicht nur Mannheim, ja.
Ganz
deine,
genau.
Deine Familie lebt noch in Mannheim,
richtig,
oder? Richtig. Also deine Eltern, ja. Geschwister, wie viel hast du?
3 Brüder. Auch alle Mannheimer Ecke.
Wo bist du da eingereiht vom Alter her?
Ich habe 2 Ältere, dann komme ich und noch einen jüngeren Bruder.
Und die hören alle auf dich, oder? Die spuren, wenn
mittlerweile,
du...
Mittlerweile, ja.
Mittlerweile hast du sie
meine Härte
erzogen.
Kommt sicherlich durch deren Erziehung.
Ist das so, oder? Was meinst du mit Härte?
Naja, ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich in der Abwehr schon immer mal gut zulangen kann.
Also du meinst die Härte im Abwehrspiel?
Im Sport, ja.
Ja,
sicher,
das, ja. Das ist bekannt. Ja. In der Tat. So, und dann also hier wieder Metzingen, wo du ja dich wirklich sehr, sehr schön häuslich hier eingerichtet hast. Für mich sieht es ja so aus, als wäre das keine Durchgangsstation, wenn ich durch deine Wohnung gucke. Kann man das so sagen?
Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ja, es ist auf jeden Fall unser Zuhause.
Deins und?
von meinem Freund noch.
Okay, ist der von hier?
Der kommt aus Nähe Göppingen, Geislingen, falls dir das was sagt.
Selbstverständlich.
Ja, okay, die Weltstadt. Ich kannte den Ort vorher nicht, somit.
Geislingen an der Steige.
Genau, richtig.
Ja, man hört es ja, Ehingen, meine Geburtsstadt, ist auch nicht so weit weg.
Ja, genau, kommt da aus der Richtung.
Okay, aber seit wann kennst du den? War der auch mit auf den Auslandsstationen schon mit dabei? Oder?
Nein, Januar letztes Jahr Budapest, da seitdem war er quasi mit auch öfter in Budapest, ist ein ITler, somit kann er natürlich viel von überall arbeiten. Das war dann ganz cool. Hat
sehr
dann,
klug ausgewählt. Ja, genau. Aber den hast du nicht in Budapest kennengelernt, oder?
Nein, wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt.
Ja, gibt's denn sowas?
Ja, und dann erstes Date war schon in Budapest, doch.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Kann man da ein bisschen mehr erfahren über diese spannende Geschichte? Darf ich das fragen,
ja,
oder?
Ja, klar.
Der hat dich angeschrieben,
richtig,
oder wie?
Richtig, genau.
Und was hat er gesagt? Hey, find's voll cool, was du so machst, oder?
Ja, es war wirklich so eine ganz belanglose Message. Und irgendwie, keine Ahnung, so spielt manchmal das Leben. War es irgendwie reizvoll. Dann haben wir geschrieben, viel telefoniert und dann gesagt, komm, lass uns mal treffen. Ja. Ich hatte dann noch Krücken. Ich wurde zu dem Zeitpunkt auch am Knie operiert, konnte nicht reisen. Hat er gesagt, gut, ich komme, und dann ging es schnell.
Der hat es ernst gemeint, ganz offensichtlich. Ja, cool. Und der kannte dich quasi wie vom Handball oder von Insta oder?
Ja, auch nicht richtig kennen, sondern sicherlich dann, weil er sehr sportinteressiert ist, immer mal ein bisschen geguckt und dann einfach angeschrieben, ja.
Und jetzt ist er auch bei jedem Spiel mit dabei, oder wie?
Ja, jetzt ist er schon mit mein größter Fan und Unterstützer.
Wunderbar.
Ja.
Scheint ja ganz gut zu passen und guckt mehr Handball als du.
Das auf jeden Fall.
Habe ich Leuten gehört. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das bedeutet, jetzt seid ihr hier und das soll und wird euer Zuhause bleiben. Ganz egal was, also du hast noch Vertrag bis 2025 in Metzing.
Guter Versuch, wieder zu fragen, ob ich
weg will. Ich spreche jetzt gerade vom Lebensmittelpunkt, nicht von der sportlichen Zukunft.
Ja, das stimmt. Also doch, ist auf jeden Fall, wir sind beide relativ ungebunden, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen hier wohnen oder wir müssen da wohnen. Aber die Möglichkeit haben wir natürlich, fühlen uns hier erstmal richtig wohl, haben auch natürlich eine gute Größe an Wohnung, sodass das hier auch für die Zukunft einfach so bleiben kann.
Als du nach Metzingen zurückgekommen bist, wie war das? Wann war diese schwere Knieverletzung?
Die Knieverletzung war noch in Budapest.
Die war noch in Budapest,
genau.
Ja. Hattest du da schon in Metzingen unterschrieben vor der Knieverletzung?
Da hatte ich schon in Metzingen unterschrieben, okay. Genau. Hatte dann immer wieder Probleme mit dem Knie. Ich hatte eine Knorpel-OP. Jeder weiß, Knorpel wächst nicht einfach wieder nach, sondern ist echt nichts Cooles. Hatte dann auch da einfach...
Also du hast einen Knorpelschaden im Knie.
Genau, richtig. Hatte dann da echt lange Probleme, immer wieder eine Schwellung, Schmerzen auch. Also ich konnte bis vor jetzt knapp einem Jahr, ich würde mal sagen April letzten Jahres, seitdem bin ich erstmal schmerzfrei. Also habe wirklich auch fast die erste Saison in Metzingen zurück nur mit Schmerzen und Problemen gespielt. Demnach auch die Leistung rückblickend echt peinlich gewesen. Habe dann lange überlegt, ob ich...
Peinlich? Ist das deine eigene Wahrnehmung
das
gewesen?
Das ist meine
oder
Wahrnehmung.
Oder hat man dir das so mitgeteilt?
Na, da bin ich schon realistisch genug. Das war wirklich nix.
Okay. Ja gut, aber es gab ja offensichtlich einen Grund dafür.
Ja, total. Habe dann da echt auch lange mit mir selbst gerungen und überlegt und war schon kurz davor zu sagen, das war's, es geht nicht mehr. Und dann... Kurz vorm Aufhören und mit dem Gedanke, keine Ahnung wie, ich hatte auch alles probiert. Ich habe lange Zeit meine Ernährung umgestellt.
Glutenfrei.
Vegan gemacht, über 3 Monate und alles probiert, nichts hat geholfen.
Hier im Oberschwäbischen, ja, unweit der Metzgerei.
Schmelzle,
ich bin vorhin so ein schöner schwäbischer Name auf dem Weg hierhin. Hast du dich dann echt vegan ernährt?
Ja, habe ich, weil ich auch dachte, das soll helfen, Entzündungen raus, alles probiert.
Ich kenne das alles und du wirst lernen, das mit vegan, aber das mit glutenfrei habe ich auch schon probiert in anderen Zusammenhängen.
Ja, und hatte einfach nichts geholfen und dann habe ich mich schon innerlich eigentlich vom Handball verabschiedet und gesagt, okay, ich höre auf und dann macht das zack. Und dann war mein alter Körper zurück, keine Probleme mehr mit dem Knie, toi, 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 bis heute keine Reaktion, ich kann alles machen. und bin wieder zurück. Ohne peinliche Leistung.
Moment mal ganz kurz. Also das war dann, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du sagst, also so richtig gut ging es erst wieder ab März, April vergangenen Jahres. Das heißt, Anfang 23 warst du an einem Punkt, wo du dachtest, finito,
ja.
Geht nichts mehr. Ja. Und dann probierst du viel, nichts hilft und dann lässt du offenbar innerlich los.
Ja.
Und dann quasi über Nacht oder wie, war dein Knie wieder in Ordnung?
Ja, wirklich. Man glaubt es kaum, aber
sowas. Nein, ich glaube es gar nicht.
Ja.
Das ist doch völlig irre.
Mhm.
Ja, hast du irgendeine Erklärung für?
Ja, ich habe super viel auch im mentalen Bereich gearbeitet. Habe hier Oliver Schipke, einen Guru, sage ich mal, der viel für viele Menschen sicherlich Hokuspokus, aber viel mit so Zauberei, sage ich jetzt mal, macht und arbeitet. Bei ihm war ich super viel, aber auch schon zu Beginn meiner Verletzung. Da habe ich über Zoom das noch gemacht, als ich noch in Budapest war.
Was ist das? Ja. Also erzähl mal ein bisschen, warum Zauberei, Hokus Pokus? Was macht der Mann?
Ja, gefühlt macht er Hände auflegen, wispert ein bisschen was und entzieht negative Energien und positive. Hat da einfach verschiedene Techniken. Ist schon aber auch in die Richtung Psychologie unterwegs. Also ist jetzt nicht nur, dass nur Hokus Pokus ist, sondern eben auch die Psyche generell aufarbeiten. Weiß alles, ohne dass man ihm etwas erzählt hat.
Was ist der Mann? Was ist das für eine ungewöhnliche Person?
Ich kann jetzt nicht mal die genaue Berufsbezeichnung sagen, aber...
Wo ist er?
In Reutlingen sitzt er.
Ah, okay.
Ja, und das war dann natürlich super, weil es direkt ums Eck ist. Und ja, da gehe ich heute auch noch regelmäßig hin, wenn ich spüre, irgendwas ist. Und dann hilft er da einfach, mir wieder zurück in die Bahn zu kommen. Und mit dem habe ich natürlich auch ganz, ganz viel gemacht und auch eben die Themen offen besprochen, dieses ich muss aufhören, es funktioniert nicht und immer wieder, dann war es mal eine Phase, okay, dann wurde es wieder richtig schlecht und ja, das war wahrscheinlich so auch einfach der Prozess über die Zeit, dass dann eben meine Psyche komplett losgelassen hat und dann, ja, ging das von heute auf morgen, dass mein Knie wieder gut war.
Das war da ein ganz wichtiger Begleiter für dich in diesem Prozess.
Ja, voll, absolut. Also auf ihn schwöre ich tatsächlich.
Das hört man.
Ja.
Und ist das vielleicht der Kontext? Weißt du, kannst du dich erinnern, ganz am Anfang, als ich gesagt habe, hey, alle sagen, sie sind wahnsinnig stolz auf dich. Und also ist damit vor allem auch dieser Prozess gemeint?
Ja.
Dass du aus diesem totalen Tief und dem Gefühl, mein Körper macht nicht mehr mit, ich muss aufhören, so rausgekommen bist?
Ja, voll. Und gerade die Mädels, die jetzt hier ihre Grüße dagelassen haben, die haben das natürlich alles hautnah miterlebt. Also die haben mich in meinen schlimmsten Zeiten gesehen. Somit ist das sicherlich auch ein Punkt, den die damit meinen, ja.
Was gab es da zu sehen in den schlimmsten Zeiten bei dir?
Viele Tränen und Frust.
Es war hart.
Ja, total, vor allem wenn Handball der Lebensmittelpunkt ist. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Sportler, als sein Karriereende vorgeschrieben zu bekommen und das nicht selbst entscheiden zu dürfen. Mhm. Und ja, letztendlich, Alter spielt immer keine Rolle. Manche spielen noch mit 40 überragend in der Champions League, manche hören mit 28 auf. Ich glaube, da ist so eine Altersspanne, alt gibt es da nicht so richtig. Und trotzdem habe ich mich mit 30 und eben dieses, du darfst nicht selbst entscheiden, wann du aufhörst, damit konnte ich mich nicht anfreunden, das wollte ich nicht. Und dazu macht es mir auch einfach zu viel Spaß, dazu trainiere ich zu gerne, als dann zu sagen, so, das ist es jetzt. Und für mich war eigentlich dann noch viel schlimmer, nicht nur dieses Handball nicht ausleben können, sondern wenn man die Treppen hochgeht und jedes Mal einen Messerstich im Knie hat oder zu Hause ist. Ich habe schon einige Neffen, die spielen Fußball und dann sagen sie, Herr, Tante Julia, komm, wir spielen mal eine Runde Fußball und du kannst nicht mal einen Softball zurückschießen. Das war
so
dann,
schlimm war das.
Ja, so hart war es. Das waren dann schon so Momente, wo ich dachte, okay, ich bin einfach dazu viel zu jung, um dann quasi über den Sport das noch schlimmer zu machen. Und ja, so ging dann einfach da das Gedankenchaos los, wo ich dachte, boah, ich will selbst irgendwann mal Kinder haben, möchte mich bewegen können. Und dann kommt jedes Mal dieses Messer und sagt, hey, du kannst nicht. So, das war schon uncool. Und das haben die natürlich alles miterlebt und mir da auch einfach sehr, sehr viel Unterstützung gegeben.
So, und jetzt bist du seit einem Jahr mehr oder weniger schmerzfrei.
Ja.
Ängste, dass es zurückkommen könnte?
Gar nicht. Toi, toi, toi. Weil ich habe wirklich nie, gar keine Probleme. Also alles top.
Was haben denn eigentlich die Schulmediziner zu dieser fantastischen Wunderheilung gesagt?
Ich habe mich mit keinem unterhalten.
Nee. Ich meine, du hast ja auch Mannschaftsärzte und Ärztinnen, vermute ich. Und die kannten ja den Befund und.
Nee, eigentlich nie wieder dann so in Austausch gegangen. Klar, unsere Physiotherapeuten, gerade auch Vivi Ott, die ist bei uns hier in Metzingen und auch bei uns bei der Nationalmannschaft und auch Edith Pastors auch hier in Mössingen und auch eben bei der Nationalmannschaft, die kannten mich natürlich auch, die kennen mich schon seit super vielen Jahren und die kennen aber eben auch Olli und meine Geschichten dazu. Somit war das natürlich super interessant auch für beide Seiten.
Willst du aus dieser persönlichen Erfahrung irgendwas machen? Kommt mir gerade so ganz, ganz spontan, ja? Ob du auch in die Richtung wirken willst oder ob du das irgendwie weitergeben willst, was du da selbst erlebt hast, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein echter Mutmacher ist für Menschen, die in einer ähnlich ausweglosen Situation sich befinden, wie du sie jetzt geschildert hast.
Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Also jetzt ist schon immer, wenn ich manchmal Spielerinnen oder Mädels sehe, die eben mit so Beschwerden kommen oder auch mein Bruder beispielsweise, wenn er irgendwas hat, dann sage ich immer, komm, ruf doch Olli an, der kann dir auch so mal kurz helfen. Mhm. Und ja, da empfehle ich ihn schon einfach weiter, aber einfach nur, weil ich selbst durchlebt habe, wie das ging. So, da gebe ich schon immer mal ein paar Tipps, die ich hatte. Aber so richtig Gedanken gemacht, ob ich in diesem Bereich irgendwann mal will, habe ich noch nicht. Ich habe schon immer mal ein paar Sachen auch aufgeschrieben und für mich mitgeschrieben. Ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Also Arbeit mit Menschen macht mir auf jeden Fall Spaß und das Thema ist einfach super spannend, aber natürlich auch super komplex. Also jetzt so während einer Handballkarriere sehe ich mich da erstmal noch nicht, weil das einfach, glaube ich, ein zu krasser Zeitaufwand ist, um das einfach betreiben zu können.
Aber wer weiß, vielleicht kannst du das ja alles mal in Buchform bringen. Also nichts vergessen, alles.
Alles dokumentiert.
Alles schön dokumentiert. Ja, die nächste unglaublich spannende Geschichte aus deinem Leben, finde ich. Und was er da macht, das wirkt nicht nur bei dir, das wirkt auch bei anderen.
Ja. Ja.
Das ist sehr faszinierend. Hat sich dein Blick auf den Sport, wie du ihn betreibst und vor allen Dingen auch was noch in Zukunft kommen soll, hat sich der verändert? Ist also mehr so in die Richtung, boah, irgendwie alles Bonus jetzt, ich genieße durch und ich nehme es, wie es kommt oder keine Ahnung. Beschreib es bitte in deinen Worten, ich will dir da nichts in den Mund legen.
Ja, 100%, also das ist für mich wirklich was, ich bin richtig dankbar, dass ich den Job einfach so ausleben kann, wie ich es kann. Oder manchmal, jeder hat diesen Tag, wo er denkt, boah, kein Bock auf Training oder boah, kein Bock jetzt extra laufen zu müssen. Und jedes Mal, wenn ich joggen gehe, und dann merke, ach, jetzt führe ich Selbstgespräche und will mich selbst bemitleiden, habe ich immer wieder im Kopf, vor einem Jahr wolltest du laufen, du konntest es nicht. Und jetzt schätze ich das einfach und dann läuft es natürlich wieder deutlich leichter. Aber ja, ist auf jeden Fall wunderbar, wenn man seinen Job einfach so ausleben kann.
Was hast du noch für Ziele jetzt in deinem vorläufig letzten Vertragsjahr, nächste Saison mit den Tussis?
Auf jeden Fall ein Dreh-Tor machen.
Ist dir das noch nicht gelungen, oder wie?
Nein, ich habe jetzt erst angefangen zu lernen, wie man einen Dreher macht. Ja, ich bin 31.
Wer ist deine Lehrmeisterin oder Lehrmeister?
Unser aktueller Co-Trainer, beziehungsweise nächstes Jahr Head Coach, Peter Wood, ein Ungar. Ja, und der macht das ganz locker mit links, mit rechts und. Ja, da habe ich jetzt schon ein paar Mal angefangen und habe eigentlich von ihm auch schon Score gekriegt, jetzt mal im Spiel das mal zu testen. Ich warte noch ein bisschen, aber...
Ach komm, hey, jetzt die letzten drei Spiele, kann doch nichts mehr passieren.
Aber das ist mein Ziel, bis zu meinem Karriereende werde ich einen Dreher-Turm gemacht haben.
Ich würde gerne noch einen sehen bis zum Saisonende.
Übrigens, mich nicht unter Druck.
Naja, komm, ich will dich nur animieren, ja. Gar nicht unter Druck setzen.
Ich gebe Bescheid, wenn es soweit war.
Ich traue dir das total zu. Und ich denke, du weißt jetzt in dieser Saisonphase, wo er eh jetzt nach oben, nach unten kann ja nicht mehr viel passieren, ja, haben wir ja vorhin richtig schon gesagt, das wäre doch jetzt genau der Richtige.
Gut, ne?
Ja. Weiß nicht, ob dein Trainer jetzt mir die Hölle heiß macht, glaube ich nicht, oder?
Nee, glaube ich auch nicht.
Und da fällt mir gerade ein, du kommst ja aus Mannheim. Kennst du den Uwe Gensheimer persönlich?
Nee, also... So, wenn er mal bei der Nationalmannschaft war und dann war Tag des Handballs, klar.
Komm, aber das wäre doch auch ein recht kompetenter Ansprechpartner.
Das ist richtig.
Das
Gummihandgelenk.
Ich würde wahnsinnig gern wissen, ob da mal einer ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Weil da kann ja irgendwas nicht stimmen da bei Uwe. Aber ich bringe euch zusammen.
Okay,
Das kriegen wir hin. Du, wir müssen natürlich auch über deine Nationalmannschaftskarriere sprechen. Du warst ja schon... in den Juniorinnen-National... Wie ist denn das eigentlich mit dem Gendern bei euch?
Muss nicht.
Ich finde es, für mich ist echt entscheidend, wie es für die Menschen persönlich ist, weil ich nehme total gern Rücksicht drauf, wenn es für jemanden wichtig ist. Also wenn ich jetzt sage, Junioren, Nationalmannschaften, dann ist es okay für dich.
Fein, super, ja.
Juniorinnen, Nationalmannschaften. Hast du schon gespielt? Ab welcher?
Jugend und Junioren.
Was habt ihr denn gewonnen zu der Zeit? Wie gut wart ihr?
Wir waren nicht gut.
Wir waren nicht gut.
Wir waren nicht gut, nein.
Es kommt also aus tiefstem gewonnen. Herzen. Ja.
Wir waren nicht gut.
Ja, das Thema mit, dann später, erstes A-Länderspiel war?
2013.
2013, so, also vor über 10 Jahren. Mhm. So, jetzt will ich gar nicht erst den Leuten irgendwas vorgaukeln, von wegen, ich sei der totale Frauenhandball-Experte. Es wäre schlicht gelogen. Es hat absolut nichts mit Desinteresse zu tun, sondern mit beschränkter Kapazität. Das ist wirklich die Wahrheit. Aber auch mir ist nicht entgangen, also irgendwie so, weißt du, wenn ich so echt mit dem Blick von außen immer wieder kam bei mir an, große Hoffnungen auf Fortschritt. Das, also man hat es jetzt nicht sehen können. Sie war es, ja, die Julia. Hat steil nach unten gezeigt. So hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Wie würdest du denn diese ersten Jahre vor deinem Rücktritt, vor deinem ersten Rücktritt, wann war das? 2021, glaube ich, hast du ja. Schluss gemacht, ja, in der Nationalmannschaft. Wie würdest du denn, was hast du für eine Erinnerung und für ein Gefühl zu diesen ersten Nationalmannschaftsjahren? Also 8 waren es ja dann, glaube ich. Ja?
Ja, wir hatten natürlich immer die große Hoffnung, und dann kam immer der steile Fall, das war eher, was ich meinte.
Ich habe es schon verstanden, ich wollte es bloß nicht so formulieren.
Ja, rückblickend betrachtet sicherlich immer in Minischritten doch weiterentwickelt, aber einfach langsam. Also klar, man sieht dann immer nur den Erfolg oder man wird immer nur gemessen anhand von, wir geben das Ziel aus, wir wollen eine Medaille, wir holen sie nicht. Aber ja, letztendlich sind wir auch falsch im Leistungssport, wenn wir sagen, ha, wir wollen die Hauptrunde erreichen, sondern jeder Sportler, der zu einem Großturnier fährt, der will gewinnen. Also mal davon abgesehen, ob das jetzt ganz realistisch ist oder nicht, aber es gibt A, immer wieder Überraschungen und B, muss man auch manchmal größere Ziele haben. Das war natürlich auch mental und emotional immer wieder hart. Wir haben die Turniere meistens überragend angefangen und dann kam das Schlüsselspiel und wir haben versagt und dann immer deutlich. Also da waren wir auch wirklich immer super unterlegen. Und das war schon hart. Waren viele coole Momente natürlich dabei, aber erreicht haben wir bis dahin halt auch einfach wirklich nichts.
Woran lag das aus deiner Sicht in dieser Phase? Also in den 10er-Jahren?
Ja, die anderen Nationen waren
einfach besser.
Waren besser, athletisch besser, handballerisch besser, so im Gesamten. Vielleicht auch trotzdem so ein bisschen, glaube ich, dass der mentale Faktor auch eine Rolle spielt und auch einfach trotzdem Erfahrung.
Und deine persönliche Zeit damals in diesen Jahren der Nationalmannschaft, wie hast du die abgespeichert?
Ja, ich glaube,
warst du zufrieden mit dir?
Total, bis auf das Turnier 2020, mein vorerst letztes Großturnier, bevor ich meine Karriere dort erstmal stillgelegt hatte. Bis auf dieses Turnier, würde ich sagen, habe ich wirklich konstant gut gespielt, habe da auch eine Entwicklung gezeigt und bin somit damit mit mir persönlich schon im Großen und Ganzen zufrieden gewesen. Trotzdem natürlich auch in den entscheidenden Spielen, haben wir als Mannschaft nicht funktioniert. Und das ist letztendlich ja immer das, worauf es ankommt. Jeder individuell ist wichtig. Und wenn wir dann als Team nicht harmonieren, dann bringt einem eine persönlich gute Leistung natürlich auch nichts.
Warum hast du damals Schluss gemacht, 2021? Du warst ja, wie alt warst du? Noch nicht mal 28.
Ja, hatte gar nicht so die sportlichen Gründe im Sinne von Alter, sondern einfach Differenzen, die mit dem Trainer nicht mehr gepasst hatten.
Das war damals der Gröner, oder?
Genau, richtig. Auch überhaupt auch gar kein Problem menschlich, sondern wirklich rein sportlich. Die Philosophie und Spielidee hat einfach nicht mehr zu meinem Spielstil gepasst. Da waren auch viele Gespräche, alles lief quasi auch ins Gesicht und nicht hintenrum. Somit vertrete ich die Meinung bis heute noch. Das sollte damals einfach nicht mehr so sein. Und dann habe ich da einfach für mich den Schlussstrich gezogen.
Und damit ging es dir erstmal gut.
Total, ja, muss ich sagen. Also ist natürlich keine leichte Entscheidung. Es ist immer eine Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen. Aber ich bin schon eine Spielerin, die einfach auch zu ihrer Meinung steht und bin da auch sehr stark in meiner Meinung und vertrete die auch bis heute. Also es war jetzt auch nicht, dass das quasi ein Trainer passt nie perfekt zu allen. Das muss man einfach sagen. Es gibt immer manche, für die ist das besser, für manche ist das weniger gut.
Und für dich hat es damals einfach so nicht gepasst in der Konstellation.
Richtig. Und wir hatten, glaube ich, zwei oder drei gemeinsame Jahre. Und da war für mich einfach, das war immer das Gleiche. Und da war für mich einfach quasi keine Perspektive.
Okay.
Und somit bin ich da auch gegangen, auch wirklich im Guten mit der Mannschaft. Überhaupt
auch mit dem Trainer?
Ja, also wenn wir uns jetzt sehen, er ist jetzt Trainer in Dortmund, dann sage ich da auch Hallo. Also ich habe kein Problem mit ihm menschlich, sondern einfach seine Spielidee hat einfach nicht mehr zu mir gepasst.
Das ist eine klare Feststellung und dann ist es einfach so, oder?
Ja, richtig, so sollte es sein.
Und dann warst du 2,5 Jahre raus und dann das Comeback, Oktober vergangenen Jahres. Wie kam es dazu?
Ja, ich hatte dann einen guten Sommer, nachdem ich endlich schmerzfrei war und konnte mich athletisch wieder super fit machen. Bin dann natürlich auch, wenn die Athletik passt, dann läuft der Handball natürlich auch deutlich einfacher und besser. Bin dann gut in die Saison gestartet und ja, Markus Gaugisch, aktueller Bundestrainer, war dann bei den Spielen meistens vor Ort und dann kam es zu einem Kaffeetrinken und einem Gespräch und dann war ich wieder zurück.
Hast du das initiiert oder er?
Nein, er hatte angefragt.
Gab es bei dir den Gedanken davor schon, Mensch, wäre doch wieder interessant jetzt auch mit dem neuen Trainer, mit der neuen Philosophie, mit der neuen Herangehensweise oder kam das wirklich komplett von seiner Seite?
Also dadurch, dass ich tatsächlich so lange gelitten hatte, hatte ich immer nur dieses eine Problem, sage ich mal, und habe gar nie an Nationalmannschaft gedacht. Okay. Also ich habe kaum den Verein überstanden. Wie hätte ich dann jemals wieder international spielen sollen, zumal mein Level auch einfach nicht gut war. Das muss man auch einfach nochmal so sagen.
Okay.
Und dann habe ich mir schon auch immer gedacht, na, so ein Rücktritt ist natürlich auch immer großes Gesprächsthema, hält nie lange an, aber ist natürlich doch da. Und dann habe ich mich schon auch gefragt, will ich mir einen Rucksack voll mit Lasten aufziehen oder eben nicht? Also muss ich mir das nochmal geben oder wie kommt die Situation? Na, letztendlich hat natürlich keiner ein Drama drum gemacht. Ich wurde herzlich empfangen und ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber als es drum ging und das Gespräch mit Markus war, da hatte ich schon erstmal, habe ich mich gefühlt wie ein 18-jähriges Kind, das nicht wusste, was soll's jetzt tun.
Ich glaube, das war eine ganz gute Idee vom Bundestrainer. Er hat sich auch bei uns gemeldet.
Ja, hallo Jule, hier meldet sich der Bundestrainer. Ich freue mich zunächst mal, dass du bei Hand aufs Herz über deine lange und erfolgreiche Karriere sprechen kannst. Sind ja auch super viele Stationen im Ausland, die sicherlich auch Eindrücke hinterlassen haben. Da kannst du sicherlich viele geile Sachen erzählen. Was kann ich jetzt Schlaues über dich sagen? Ich kann zunächst sagen, dass ich sehr froh bin, dass du wieder bei uns bist, also dass du dich nach der schweren Knieverletzung wieder rausgearbeitet hast, in meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr viel dafür getan hast, selbstständig gearbeitet hast und auch nie den Mut verloren hast. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich, wenn man so eine Verletzung hatte. Und hat sich gelohnt. Du bist jetzt wieder ein sehr wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Du bist eine Spielerin, die alles auf der Platte lässt, sowohl im Training als auch im Spiel. Und es gibt defensiv sicherlich viele, viele Spielerinnen, gegen die man lieber angreifen will als gegen dich. Da kann ich nur sagen, weiter so, bleib da auf jeden Fall so, wie du bist. Dass du neben der Platte auch sehr, sehr gut in dieses Team passt, das zeigst du auch jedes Mal. Bist für jeden Spaß zu haben. Dir kann man auch mal einen dummen Spruch drücken. Es zeigt einfach, dass du jemand bist, mit dem man gerne in den Fight ziehen möchte und wo man weiß, was man davon bekommt. Tolle Eigenschaft ist auch diese zielgerichtete Arbeiten. Also wenn man eine Idee hat, wenn man eine Verbesserung anbringt, da arbeitest du dran und versuchst es mitzunehmen. Ist, glaube ich, auch einfach was sehr, sehr hilfreich ist. Und zudem als eine meiner Dolmetscherinnen, obwohl du Badenserin bist, glaube ich, haben wir keine große Sprachbarriere, sodass du auch meine schwäbischen Ausdrücke, die ab und zu mal aufpoppen, gut verteilen kannst, sodass andere Spielerinnen aus dem Norden das eben auch verstehen. Eine Thematik hätte ich noch. Also vielleicht könnt ihr mal über deinen Socken-Style euch austauschen, weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das ist teilweise in meiner Wahrnehmung und in meinem Geschmack ja nicht ganz der Hochleistungsbereich. Aber ja, kannst du ja mal loswerden, wie das ist. Euch beiden viel Spaß noch, gutes Gespräch und bis bald.
Großartige Nachricht von Markus Gaugisch. Und da haben wir jetzt aber mal einiges aufzuarbeiten. Man muss doch also von hinten nach vorne. Ja. Was ist mit den Socken? Hast du überhaupt Socken an?
Ja, lass mal ich habe Socken an. Jetzt noch schon Sportsocken. Also ganz.
Also ich kann sagen, ganz ordinäre schwarze Socken eines amerikanischen Sportartikelherstellers. Da wäre mir jetzt noch nichts aufgefallen.
Nein, das stimmt. Ansonsten trage ich sehr gerne bunte Socken und viel Glitzer. Manchmal
bunt
auch,
und Glitzer.
Richtig, manchmal auch Weihnachtssocken. Ja.
Auch unter dem Jahr quasi die Weihnachtssocken.
Natürlich.
Ach so, interessant.
Ja. Genau, also ja, viel bunt, Glitzer, manchmal mit Kussmund, manchmal mit Punkten. Da habe ich schon die ein oder andere Kritik bekommen, beziehungsweise der dumme Spruch, von dem er am Anfang gesprochen hat, da gibt es dann schon immer mal so einen...
Der Bundestrainer. Ja, aber am Ende ist es ja sein Problem, er kommt einfach damit nicht klar offensichtlich.
Oder er ist neidisch.
Schenk ihm doch mal ein paar.
Beim nächsten Lehrgang gibt es Happy Socks für dich, Markus.
Großartig. Also das sind die dummen Sprüche, die er gemeint
Richtig,
hat.
Richtig, genau, genau. Da gibt es schon immer mal einen Seitenhieb.
Und die schwäbischen Ausdrücke, ich meine, Markus auch hier, er kann es nicht verbergen, er will es glaube ich auch gar nicht, ein Vertreter unseres wunderbaren Schwabenlandes. Wie ist das so, wenn er dann schwäbelt und... Die Spieler, er sagt es ja selber, die Spielerinnen aus dem Norden, wie haben die zu knabbern damit oder wie?
Also ich muss schon dann manchmal auch schmunzeln, weil er dann so richtig in seine Schwabenrolle verfällt. Also da geht die Besprechung schon los mit Sinner Truff. Da gucken schon die einen oder anderen und es gab tatsächlich...
Das war aber gerade badisch.
Ach, das ist badisch. Ja. Sinner Truff?
Seid ihr drauf, meint er, ja. Oder wie? Sinner Truff?
Ja.
Ja.
Halt schlecht ausgesprochen von mir.
Also es ist, man muss wissen. Okay. Schwäbisch ist nicht gleich Schwäbisch. Ja? Im Grunde hat jedes Dorf weiter seine Eigenheiten und Spezialitäten in Sachen Dialekt. So, okay. Also deswegen, ich will auf gar keinen Fall jetzt hier versuchen, Markus Gaugisch zu imitieren.
Ja, so. Und tatsächlich hatte ich erst einmal den Moment, wo ich dachte, welche Botschaft möchte er uns jetzt mitgeben? Hab dann aber auch nachgefragt, irgendwie, da kraut's der Sau.
Da graut es der Sau. Es graut dem Schwein.
Genau, ja, so haut er schon immer mal ein paar gute Sprüche raus. Da gibt es dann ein bisschen Übersetzungen.
So, also ein Mann, klare Worte oder wie?
Richtig.
Was ist anders unter ihm?
Ja, ich denke schon allein seine Ausstrahlung ist einfach fesselnd. Also bei jeder Besprechung oder Ansage, die es gibt, da hat man das Gefühl, er würde am liebsten selbst auf die Platte gehen. Da motiviert er einen schon
Ex-Spieler.
Wirklich.
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ist es so, ja. Wie du sagst. Mhm.
Aber gibt schon so das Gefühl, so ja, auch an uns glauben. Also wir sind gut und Aha. Wir haben ja ganz oft, gerade wir Frauen, dieses Kopfkino und stellen uns da noch immer hinten an und denken immer noch, ha, die sind alle gut und sehen gar nicht, wie gut wir selbst eigentlich auch sind. Ja, und das lebt er einfach komplett vor und dann ja einfach Spielidee, verschiedene Abwehrvarianten und so weiter und so fort. Also kann ich bisher nichts Schlechtes sagen.
Du hast gerade gesagt, gerade wir Frauen, was meintest du damit?
Ja, dass wir natürlich sehr verkopft sind in vielen Situationen, gerade wenn es jetzt um Gegneranalysen zum Beispiel geht, da haben wir ganz oft noch das Denken, Norwegen hat Spielerin XYZ, aber wir haben auch Spielerin XYZ. So. Mhm. Und das ist ganz oft noch, dass wir uns da kleiner machen, als wir sind. Und da lernt er uns schon viel, dass wir uns eben auch nicht verstecken müssen.
Ist es das, was du vorhin auch schon meintest, das, was ja elementar ist, ja, im Leistungssport, dieser wichtige Teil Selbstbewusstsein, der den deutschen Handballerinnen über so viele Jahre jetzt abgegangen ist. Ist es das, was du meinst?
Total, ja. Also so auch der Glaube im Gesamten, dass jeder an einen glaubt. Also und das, ja, das ist einfach in der Mannschaft inklusive Staff, dieses ganze Team, das harmoniert einfach. Mhm. Und alle gehen in die gleiche Richtung, jeder hat das gleiche Ziel und jeder glaubt aber auch daran.
Weil ich habe das gerade ganz grundsätzlich geschlechtsspezifisch verstanden, aber andere Nationen haben das in der Vergangenheit ja offensichtlich besser hingekriegt.
Wahrscheinlich, ja.
Also die erfolgreicher waren.
Ja, sicherlich ist sowas auch immer so, mit Erfolg kommt natürlich so ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auch. Die anderen Nationen, gerade jetzt Dänemark, Norwegen, Frankreich, so bei uns Frauen, die haben das auch schon über Jahre, sind die erfolgreich. So, die lernen das schon von klein auf. Und wir hatten da halt einfach jetzt auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, Jugend, Junioren, dann kommt die Frage, was habt ihr erreicht? Ja, nichts. So, also wir hatten da auch, ich hatte von klein auf quasi schon nie diesen internationalen Erfolg mit der Nationalmannschaft.
Okay, und das speichert man dann schon ab?
Das nimmt man schon mit und dann weiß man, gegen die habe ich auch schon in der Jugend und Junioren gespielt und die spielen da jetzt schon seit vielen Jahren und gewinnen halt die Titel. Also Selbstvertrauen und sowas kommt auch einfach mit Erfolg. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg, haben jetzt seit vielen Jahren mal wieder so einen sichtbar großen Schritt gemacht.
Sechster Platz bei der WM, Ende des vergangenen Jahres.
Genau, und jetzt auch mit der Olympiateilnahme, also schon so richtig große Schritte. Da waren wir schon so oft dran, jedes Mal mit einem Fuß im Halbfinale oder für die Olympia-Quali und haben es nie geschafft. Und diesmal haben wir es geschafft, alles aus eigener Hand, ohne Glück.
Olympia-Quali, ganz wichtiges Stichwort, kommen wir gleich zu. Aber jetzt nochmal nur ein kurzer Blick zurück zu dieser WM 2023. Aus deiner ganz persönlichen Wahrnehmung, wie nah wart ihr da dran an der Weltspitze?
Ja, ich glaube, ein klitzekleines Stück fehlt noch. Das haben wir dann gegen Schweden leider hart spüren müssen. War auch wieder so dieses eine Spiel, wo wir hätten in ein Halbfinale einziehen können. War dann so ein absolutes Blackout-Spiel. Und das ist einfach so der Moment, so diese Schlüsselspiele, sage ich jetzt einfach mal, auf diesem Niveau, da brauchen wir einfach noch mehr Erfahrung. Jetzt kriegen wir immer mehr Spielerinnen, die auch in den Vereinen schon diese Situation haben. Emmy Berg, die in Champions League Final vorgespielt hat. Jetzt kriegen wir vier weitere, die dieses Erlebnis haben werden und die quasi bei jedem K.O.-Spiel in der Champions League einfach das Niveau haben und einfach auch die Situation kennen. Für viele ist es dann doch immer noch so, jetzt ist es einmal im Jahr, dass man ein wichtiges Spiel hat.
So, und umso wichtiger auch, dass Bietigheim jetzt zum ersten Mal eben mit dabei ist beim Final Four, Champions League und so weiter und so fort.
Genau, richtig. Deshalb, das ist so der Moment, aber das sind natürlich Prozesse.
So, und dann eben dieses Olympia-Quali-Turnier, nicht zeitlich parallel, aber von der Konstellation her parallel zu den Männern, die haben sich ja auch Gott sei Dank qualifiziert für Paris und ihr eben auch. Und wie souverän. Neu-Ulm, quasi meine Heimat, das ist Ulm, gut besucht die Halle, Slowenien direkt zum Auftakt geschlagen, komplizierte Gegnerin, dann Montenegro war ja, glaube ich, jahrelang euer Angstgegner, eure Angstgegnerin, ja? Und ihr gewinnt dann auch noch Paraguay zum Abschluss, ganz souverän, alle drei Spiele, war das für dich so zu erwarten?
Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe schon immer fest dran geglaubt, dass wir auf jeden Fall nach Paris fahren werden. Aber dass wir so souverän spielen, das war schon cool. Da hat man auch so gesehen, wie gut uns die gemeinsame Zeit einfach tut. Die Entwicklung, die wir da in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, gerade über das doch sehr gute Großturnier, das wir im Dezember gespielt hatten. Und dann auch hatten wir ja schon eine Woche Vorlaufzeit mit noch den EM-Quali-Spielen gegen Israel und die Ukraine und hatten da eben auch noch mal drei Spiele vorher, um uns wieder einzuspielen, um zurückzukommen, um uns zu finden. Das waren dann von den Gegnern sicherlich nicht die anspruchsvollsten, aber wir konnten viele Sachen testen. Und wussten dann, wie sieht es überhaupt gegen den Gegner aus? Und haben uns da schon in der Woche richtig gut eingespielt und nochmal einen Schritt gemacht. Und dann hatten wir jetzt wieder die Situation, das war auch, du musst gewinnen, um zu etwas zu kommen. Also es war auch, jedes Spiel war ein Schlüsselspiel. Und da haben wir in allen drei wirklich souverän bestanden.
Voll performt. Also das ist doch dann die Entwicklung.
Genau, ja.
Was bedeutet dir das, bei Olympia mit dabei zu sein? Ist nicht mehr lange hin.
Ja, das ist so ein Lebenstraum, den man irgendwie doch unterbewusst immer hat. Man kennt es nur aus dem Fernsehen, Gänsehautmoment, wenn alle Sportler aller Nationen, aller Sportarten da auf einem Haufen sind. Sicherlich Eindrücke, die kann man wahrscheinlich gar nicht beschreiben, wie sich das nachher anfühlen wird. Aber wenn man da schon die Eröffnungszeremonie im Fernsehen sieht, kriegt man schon Gänsehaut und denkt, geil, was die schaffen.
Weißt du schon, ob du sicher mit dabei bist?
Nein, das weiß noch keiner. Ob er sicher dabei ist und dass er sicher dabei ist.
Wie schätzt du deine Chancen ein?
Ich hoffe mal, ich bin dabei. Ich finde es ganz schwierig einzuschätzen. Immer noch Olympia mit nur 14 Spielerinnen.
Ja, das muss man einfach wissen. Ja, das ist auch bei den Männern genauso.
Richtig, das ist schon nochmal deutlich weniger. Ja, es gibt viel Auswahl, aber macht es ja auch schön. Jeder muss jetzt Gas geben und wird Gas geben, um einfach da unter den besten 14 dabei zu sein.
Aber du hast natürlich jetzt schon eine ganz zentrale Rolle, vor allen Dingen auch in der Abwehr wieder gespielt. Insofern, ich wünsche ja niemand was Schlechtes, aber ich wünsche dir das natürlich von Herzen, auch gerade nach dieser ganzen Kniegeschichte. Was wäre das denn jetzt für eine Krönung, oder?
Absolut, das wäre das Highlight meiner Karriere. Das würde ich jetzt schon so absichern, ja, wenn ich da dabei wäre.
Lebenstraum.
Ja.
Da glänzen die Augen wieder. Großartig. Wann ist Nominierung? Wie ist
bis
der Ablauf?
Also wir starten am 10. Juni mit Athletikvorbereitung. Mhm. Nochmal mit, glaube ich, 21, 22 ist der grobe Plan. Mhm. Dann ist nochmal kurze Zwischenpause.
Nominierung ist wann?
Bis 2. Juli muss, glaube ich.
Nee, aber also wann wird der Kader für diese Vorbereitung nominiert oder ist der schon nominiert?
Nee, ist noch nicht. Wird sicherlich jetzt in den nächsten
Tagen
sein.
Wird dann jetzt bald sein. Mal. Also, wie läuft es dann? Gibt es da eine E-Mail? E-Mails
immer, genau. Richtig.
Guckst du da schon täglich rein? Oder?
Das mache ich noch nicht. Ich denke, unter den besten 22 werde ich dabei sein. Und freue mich auf Athletik und Schwitzen, die Pläne, die wir jetzt schon nebenher haben, als Hausaufgabe. Die machen schon Panik für den Sommer.
Sehr gut. Also du hast dir nichts anderes vorgenommen für diesen Sommer bislang, ja?
Nein, genau. Reingehalten.
So, aber ich glaube, ein, zwei Wochen hättest du ja Urlaub vor dieser Vorbereitung, oder?
Richtig, genau. Zwei Wochen haben wir Urlaub.
Schon verplant?
Ja, nach Kreta geht's. Zwei Wochen.
Klingt nicht schlecht. Jetzt haben wir ja deine echt bemerkenswerte und mit Höhen und Tiefen versehene Karriere durchcruised quasi. Ich finde übrigens, dass das gehört zu einer vollen Karriere irgendwie oder zu einem vollen Leben, dass es eben diese Auf und Abs gibt, dass es eben, das gibt es nicht, dieses nur on top.
Ist so. Ja, das Leben ist eine Achterbahnfahrt und da ist, glaube ich, egal, ob das im Sport ist oder in einem, in Anführungszeichen, normalen Berufsleben. Also auch da gibt es coole und weniger coole Momente.
Davon kannst du mal ausgehen, ne? in jedem Job. Und es ist auch das, was mir immer wieder klar wird am Ende dieser Gespräche, die ich ehrlich gesagt total genieße bei Hand aufs Herz, das gibt es einfach nicht. Weißt du, dass alles immer auf einem Niveau abläuft. Bei keinem einzigen, bei keiner einzigen. Und das finde ich auch schön, um ehrlich zu sein. Weil es einfach bei jedem so ist, in jedem Leben. Ja? Und irgendwo beruhigend, finde ich.
Total, absolut. Also soll ja auch gar nichts Gestelltes oder so sein, sondern gerade dann eben die Situation, wie sie kommt, dann fällt einem doch nochmal das eine oder das andere dazu ein. Und ja, das eine war schöner, das andere weniger schön.
Weil wir vorhin gesagt haben, Pläne gehen nicht über den Sommer 2025 hinaus, aber da wäre ja dann im Spätherbst 2025 noch ein Handballturnier in Deutschland. Steht es auf deiner Agenda? Also Frauen-WM, Deutschland und Niederlande.
Das habe ich im Hinterkopf.
25.
Ja, ist richtig. Ha, Fokus ist jetzt erstmal Olympische Spiele, hoffentlich dabei zu sein.
Träumst du davon, wie das so sein wird dann? Ich weiß, wie ist es bei euch? Weil die Ballsportwettbewerbe sind ja, glaube ich, nur zu teilen in Paris. Wie ist es bei euch?
Genau, die Vorrunde ist in Paris und dann geht es ab dem Viertelfinale nach Lille. Da wird man ausquartiert nochmal.
Wie findest du denn das?
Habe ich eigentlich keine Meinung zu, bin ich ehrlich. Ja, ich finde es schon mal super cool, dass der Start auf jeden Fall so
mittendrin ist,
hier, genau.
Eröffnungsfeier Paris, olympisches Dorf Paris.
Richtig, aber rein vom sportlichen Effekt sicherlich auch viel Trubel, viel Ablenkungsmöglichkeit, die dann natürlich in so einem Dorf sind. Hat man dann ausgelagert? Vielleicht nicht, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung. Aktuell stelle ich es mir cool vor, mitten im Trubel zu sein. Werde dann aber hoffentlich danach berichten.
Also um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzugreifen, ne? Die letzte Medaille für eine deutsche Frauenhandballnationalmannschaft, die gab es 2007 bei der Weltmeisterschaft. Es war Bronze. Wie lange ist das jetzt her? 17 Jahre. Ja. Wie stehen die Chancen jetzt in Paris und dann in Lille? Also in Lille dann.
Ja, wie schon vorhin gesagt, man träumt immer von den Medaillen.
Aber das steht jetzt gar nicht so im Vordergrund jetzt beim Blick auf Olympia.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, jeder will die Medaille holen. Also würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ha, wir fahren dahin, dabei sein ist cool. Nee, wir fahren dahin, um auch was zu gewinnen. Und muss trotzdem realistisch sagen, dass vor allem unsere Vorrunde natürlich auch mit gerade den Top-Teams, die da die ersten vier Plätze jetzt bei der Weltmeisterschaft belegt haben, eben auch in unserer Vorrunde sind.
Die habt ihr alle vier in der Vorrunde.
Bis auf Frankreich. Frankreich nicht, aber Norwegen, Dänemark, Schweden haben wir alle direkt. Genau, aber da können wir gleich mal ein Ausrufezeichen setzen.
An euch glauben.
Genau.
Dafür wird Markus Gauge schon sorgen. Ja. Findest du, dass der Frauenhandball genügend oder besser gesagt die verdiente Aufmerksamkeit bekommt?
Das ist natürlich so ein leidiges Thema immer wieder. Wenn man Spiele im Free-TV oder sowas sucht, findet man sie einfach selten bis gar nicht. Das ist einfach Fakt. Spielen natürlich viele Themen immer eine Rolle. Aber gerade wenn ich das jetzt beispielsweise mit dem Ausland vergleiche, da hast du zum Beispiel den Ungarn immer ein Top-Liga-Spiel, sage ich mal, das im Free-TV läuft. Alle Champions-League-Spiele, die immer im Fernsehen kommen. Die Großturniere, ja, da wird nicht diskutiert. Da haben wir in Deutschland leider oft noch die Situation, dass wir nur im Livestream gezeigt werden und den auch nicht kostenfrei, sondern auch den muss man kaufen. Mhm. So, das sind natürlich Momente, das ist für uns als Sportler schon hart. Also ich finde schon, dass wir die Aufmerksamkeit verdient hätten, aber woran es da letztendlich liegt, ja, das können wir nicht bewerten. Und es ist auch am Ende immer so ein mühseliges Thema, wo ich denke, da braucht man die Energie nicht rein zu verschwenden, weil wir können es letztendlich, wir müssen Leistung bringen und dann kommt das hoffentlich.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt nach vorne gucken oder du kannst nach vorne gucken. Ja. Und ich glaube, dass das schon jetzt eine Riesenchance ist. Das ist die erste Teilnahme bei Olympia seit 16 Jahren für eine deutsche Frauenhandballnationalmannschaft. Genau. Wenn ihr da jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt eine Medaille wird oder nicht, aber wenn ihr da beherzte und gute Auftritte zeigt, wenn das dann auch hoffentlich von den Öffis, ARD, ZDF, die das ganze Spektakel ja übertragen, auch abgebildet wird, dann ist es doch eine Riesenchance.
Genau, richtig. Jetzt auch die Quali-Spiele für eben die Olympia-Quali-Spiele, die waren jetzt auch schon im Free-TV. Also es kommt immer mehr, aber ist einfach noch weit entfernt. Jetzt in der deutschen Liga wurde jetzt auch angefangen, ich glaube seit 2 Jahren, 3 Jahren, gibt es immer mal das Topspiel der Woche, sage ich mal, auf Eurosport. Also wird wenigstens auch immer mal ein bisschen was gezeigt, aber ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Bei deinen natürlich auch jetzt hier, die erste Frauenliga.
Ne? Richtig, genau.
Volles Programm. Gibt es sowas wie Neid auf die Männer? Also der Männerhandball in Deutschland? Weil du da gesagt hast, in anderen Ländern ist es schon anders. Ja? Ich glaube auch in Skandinavien, nicht nur in Ungarn, aber Ungarn hast du halt persönlich erlebt. Gibt es sowas wie Neid?
Kann ich persönlich jetzt von mir nicht behaupten. Ich bin jetzt aber auch nicht so die Handballmaus, die am Wochenende da sitzt und
klar,
gerne.
Aber du das weißt natürlich will. Auch, dass die Wahrnehmung des deutschen Männerhandballs eine andere ist. Also Stand heute, das ist ja einfach so.
Ja, das ist einfach so. Das fängt bei Rahmenbedingungen an. Letztendlich haben die trotzdem auch andere Einschaltquoten wahrscheinlich, wenn die Spiele kommen und auch einfach ja schon mehr Erfolge in Anführungszeichen geleistet, als wir es vielleicht getan haben, sowohl in der Liga als auch international.
Aber du machst dir da nicht so viele Gedanken drüber, nach dem Motto, oh Mensch, ich meine, ich bringe ja genauso einen Einsatz, ich trainiere genauso viel, meine Leistung ist doch genauso viel wert.
Die Thematik kommt immer dann auf, wenn man, wie jetzt im Podcast, darauf angesprochen wird, aber sonst muss ich ehrlich sagen, beschäftige ich mich nicht so viel damit.
Du meinst, wir sollten das Thema an dieser Stelle ad acta legen?
Nein, gerne Werbung machen, aber...
aber genau deswegen sind wir ja hier.
Richtig, ja.
Also das war für mich echt ganz klar, nicht zuletzt aufgrund eurer Erfolge, es ist was Positives rübergekommen, total. Ja, und das war mir auch sehr wichtig, das hier bei Hand aufs Herz abzubilden. Und welch nicht wenige Menschen haben deinen Namen direkt reingeworfen, als wir angefangen haben, da von der Hand aufs Harz Redaktion uns Gedanken zu machen, ja, mit Daniel und mit Chiara von der HBL, mit wem wir da sprechen könnten. Und ich genieße es sehr, ganz kurz mal dazwischen geworfen. Erzähl uns doch noch ein ganz klein bisschen was von deinem Alltag hier in Metzingen. Der besteht ja nicht nur aus Handball. Ich glaube, das ist eher selten, so eine ganz komplett auf Handball abgestimmte Profikarriere in Deutschland nach wie vor. Wie sieht denn dein Alltag so aus?
Ja, ist richtig. In der Regel haben wir 9 Trainingseinheiten die Woche, sprich wir trainieren von Montag bis Freitag jeweils 2-mal, mittwochs dann nur 1 Einheit. Zwischendurch gehe ich noch arbeiten. Ich arbeite bei einer Wohnbaufirma und ja, darf mich da mit Handwerkern und Mängelmanagement rumschlagen.
Mängelmanagement. Da braucht man die Frauen mit den starken Nerven.
Genau, richtig. Ich glaube, manchmal, wenn die Handwerker hören, da ist eine Frau dran, denken die sich auch, erzähl du mir mal was. Aber da bin ich ganz froh, dass ich über den Sport schon sehr meinungsstark und laut auch sein kann. Muss man auch sein in der Branche.
Muss man sich da durchsetzen.
Richtig, weil ja, ist leider oft so, dass da ganz nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich vielleicht morgen oder auch nicht. Ja, somit ist das natürlich so mal komplett was anderes zum Sport, aber ich arbeite auch nicht Vollzeit, sondern bin dann eher zwischen den Trainingseinheiten, springe ich mal für 3-4 Stunden in die Firma und probiere was zu bewirken, dass die Eigentümer, die Wohnungen gekauft haben, auch ihre Mängel beseitigt bekommen. Ja, ansonsten freien Sonntag, den man dann meistens hat, wenn die Spiele samstags sind, den nutze ich gerne mit einer Runde auslaufen. Mein Freund kommt immer auf dem Fahrrad mit und ist da mein treuer Begleiter, denn ich bin eine Läuferin, die sehr gerne redet.
Und er kann dann das Tempo nicht mithalten,
nein,
oder?
Das wäre für uns beide dann nichts.
Verstehe. Ja, das ist ganz wichtig, dass man sein Tempo kennt. Ja,
absolut.
Ja, richtig. Gilt auch für den Berg übrigens ganz nebenbei. Da gibt es ja auch einige.
Richtig. Treffe mich gerne mit Freunden. Hier meine schöne Dachterrasse, die du vorhin schon angesprochen hast. Hier grillen wir dann öfter mal.
Der Grill ist abgedeckt. Was ist
das? Der ist abgedeckt.
Der kann was, oder?
Der kann was. Der wurde schon am Mittwoch gleich mal eingeweiht letzte Woche, als ein schöner Tag war.
Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Ich sehe auch kein Fabrikat, aber...
Ja, der kann was.
Der kann was. Was wird denn da so aufgelegt?
Viel Fleisch, Gemüse.
Also deine vegane Zeit ist beendet.
Die ist vorbei.
Okay.
Ja, so ist das.
Also du hast hier, also zum einen, also jetzt mal, wie nennt man das? Das ist quasi, du hast eine halbe Stelle dann quasi da? Mhm,
genau.
Noch eine, ist das aus deiner Ausbildung, die du ja abgeschlossen hast, als, was war das nochmal für eine
Industriekauffrau.
Ausbildung? Hat das damit was zu tun oder kannst du das dann nutzen, was du da
Ja, kann ich schon einiges nutzen,
hast?
Ist aber eine ganz andere Branche beispielsweise.
Okay, also du hast da quasi einen Halbtagsjob, dann hast du, also ihr trainiert ja schon im Grunde voll professionell, du hast gesagt, ihr trainiert 2-mal am Tag.
Mhm. Ja, total. Also da ist unter der Woche schon sehr wenig Zeit, das muss man schon sagen. Bedingungen in Deutschland sind dann natürlich bei uns Frauen noch nicht ganz so professionell, müssen wir alle arbeiten oder studieren. Trainingszeiten sind jetzt auch dann so, dass man das natürlich alles in Anführungszeichen easy schafft. Also bei uns ist dann montags teilweise die Trainingseinheit erst um 20 Uhr am Abend, weil dann A, die Schule drin ist und B, dann auch in Winterzeiten selbst Leichtathletik noch vor uns das Hallenrecht bekommt und die Hallenzeit nutzen. somit wird man da auch, wenn man der Profiverein ist, oft nach hinten geschoben und hat da jetzt nicht so die besten Rahmenbedingungen, was Trainingszeiten angeht.
Du scheinst es mit Humor zu nehmen.
Ja, total. Was soll man anderes
machen?
Ja, aber doch, wir trainieren schon professionell und arbeiten trotzdem alle noch nebenher.
2025 haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt. Das ist das jetzige Vertragsende hier in Metzingen. Und darüber hinaus, was hast du für Pläne und Träume? Also jetzt nicht, wäre ich nicht nur auf den Handball bezogen.
Ja, ich reise super gerne. Da freue ich mich mal drauf. Irgendwann, wenn die Karriere vorbei ist, muss jetzt nicht 25 sein, vielleicht auch noch mal 1-2 Jahre später.
Was steht ganz oben auf der Bucketlist?
So ein richtiges Ziel habe ich jetzt gar nicht. Ich bin eigentlich klassischer Strandlieger. Ich liebe die Sonne und könnte mich 12 Stunden grillen und dann abends eine Stunde Sport machen.
Und dann am Abend noch essen. Grillen.
Und dann noch mal grillen. Also ich bin der absolute Sommermensch und deshalb eher so die Länder In der Sonne, ja. Aber ein richtig finales Ziel.
Also Reisen ist auf jeden Fall.
Habe ich nicht, genau. Reisen ist auf jeden Fall. Ja, ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Mhm. Toi, toi, toi. Ja, ansonsten verbringe ich super gerne schon jetzt
sieht
viel Zeit.
Sieht dein Freund
Zeit.
Das auch so hoffentlich?
Ja, das sieht er auch so.
Gut, dass wir das noch geklärt haben.
Das ist nicht meine alleinige Entscheidung, dann logisch. Ja, ansonsten verbringe ich super gerne Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Family, die schon alle Kids haben und die natürlich dann hier auch immer umherwuseln. Ja, das sind so einfach schöne Zeiten genießen dann. Aha. Und ich freue mich irgendwann mal drauf auf ein freies Wochenende.
Oh, das man hört es immer wieder von Leistungssportlern.
So, ja, klar. Unter der Woche ist immer voll bei allen. Und dann ist natürlich jetzt aktuell das Wochenende als Sportler auch immer voll. Und das sind dann aber die Zeiten, wo Freunde etc., die keinen Sport machen, immer die Zeit haben. Ja, auf die Zeit freue ich mich.
Hast du schon konkretere Gedanken, was es mal beruflich dann sein soll? Vielleicht was im Handball?
Also Trainerrichtung auf gar keinen Fall. Sehe ich mich
auf gar keinen Fall?
Sehe ich mich wirklich gar nicht.
Warum?
Meine Geduldsgrenze ist da.
Sehr gut.
Nicht gut? Nee, da sehe ich mich einfach überhaupt nicht. Ansonsten, ja, mit Sportlern arbeiten finde ich super interessant und spannend. Ist irgendwie doch so immer, in Anführungszeichen, der gleiche Schlag Mensch. Also ist super angenehm, offen. Ja, irgendwas mit Menschen. Aber so richtig, was es genau wird, kann ich noch heute nicht sagen.
Für mich klingt es so, als würdest du gar nicht so weit nach vorne gucken, als würdest du vor allem im Moment leben.
Ja, unterschreibe ich.
Was für ein schönes Schlusswort für unseren zweiten Teil bei Hand aufs Herz. Es war ein riesengroßes Vergnügen. Ganz kurze Pause und dann gehen wir nochmal in die schnellen 7 Fragen. Ich hoffe, du weißt Bescheid hier, wie das läuft bei Hand aufs Herz.
Das erklärst du mir jetzt gleich in der Pause.
Das werde ich jetzt direkt erklären. Wir sind gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder. Letzte Runde, die schnellen 7 Fragen. Das mit dem schnell, das ist Interpretationssache. Und ich kann euch nur sagen, mir gegenüber sitzt eine junge Frau, die jetzt so angespannt ist wie noch zu keiner Zeit während dieses Gesprächs, weil sie hat vor einer Frage ganz besonders Angst. Aber das ist übrigens die vorletzte. Ja?
Okay, ja, gut.
Also die 7 schnellen Fragen. Welche Sprache ist aus deiner Sicht schwieriger zu lernen, Russisch oder Ungarisch?
Russisch, weil die natürlich auch ein ganz anderes Alphabet haben und man so gar nichts ableiten kann und auch einfach nicht lesen kann und daraus zu hoffen, irgendwas zu verstehen. Aber Ungarisch ist wirklich nicht weit entfernt.
Man hört doch immer, wie schwierig Ungarisch ist.
Ist es auch, also aber hast du schon mal gehört, Russisch ist leicht?
Ja. Das war jetzt quasi die Frage nach Pest und Cholera.
Ja, genau. Beides schwer.
Kannst du irgendwas? Also Russisch, Ungarisch.
Ah, Russisch.
Egi Shegedre.
Ja.
Ungarisch.
Genau, Prost. so das Handballerische hat man schon dann mitgenommen. Russisch müsste ich jetzt nochmal richtig überlegen, ob ich da noch irgendwas raushauen könnte. Aber da war dann wirklich nur die kleinen Absprachen wie raus, zurück, Kreis. Sonst war dort auch eh alles auf Englisch, weil der Trainer auch Spanier war. Da gab es dann einen Dolmetscher für die Russen.
Aha, okay.
Und in Ungarn war es genau andersrum, da war alles auf Ungarisch und die Dolmetscherin für uns Ausländer, sage ich mal.
Auf Englisch dann.
Auf Englisch, genau. Aber da hat man schon auch raus, zurück, Hilfe, Kreis, so das Handballerische, das Hirn schafft es dann auch nicht so schnell zu gucken, wer steht jetzt links von mir, wer rechts, sprechen nicht alle Englisch super gut und ist dann auch letztendlich für keinen die Muttersprache. Somit ist es dann in diesen wenigen Sekunden, die man im Handball Zeit hat, um eine Absprache zu treffen, schon einfacher, die Sprache zu lernen. Also das war schon okay.
Also die Rubrik heißt ja schnelle Fragen. Es ist keine Rede von schnellen Antworten gewesen. Also alles in Ordnung. Aber ich muss jetzt mich auf schnelle Fragen konzentrieren. In welches Land würdest du denn gerne, wie formuliere ich jetzt die Frage? Weil wir wissen ja gar nicht, ob du nach 2025 noch spielen würdest. Aber in welchem Land hättest du gerne noch gespielt? So können wir es, glaube ich, formulieren.
Island.
Island?
Ja.
Also da interessiert dich das Land oder der Frauenhandball auf Island?
das Land. Aber da würde man natürlich auch mal so ein bisschen nebenbei, man hat ja immer mal so ein, zwei Tage Zwischenpuffer, cool, wo man auch mal in die Stadt kann. Das, glaube ich, wär cool und interessant zu sehen.
Von welchem Star würdest du im Olympischen Dorf in Paris ein Autogramm holen?
Ich sage jetzt einfach mal Dennis Schröder, den deutschen Basketballer. Mein Freund ist großer Fan von ihm. So den Namen habe ich schon mal gehört und würde ich auch erkennen.
Basketball magst du? Du guckst nicht so viel Sport. Das gibt's doch gar nicht. Guckst du überhaupt irgendeinen Sport?
Nein, wenn ich es nicht muss, nein. Ja, sage ich ehrlich.
Ich bin abgeschwiffen. Dein Lieblingsurlaubsziel? Man hat mir gesagt, ich bin ehrlich gesagt da jetzt, hab das nicht alles so genau untersucht. Ich wollte dich lieber persönlich kennenlernen, aber dass du mannigfaltig Urlaubsbilder bei Insta raushaust. Was ist dein Lieblingsurlaubsziel?
Aktuell während der Handballkarriere bin ich super gerne im Sommer in Griechenland.
Also jetzt wieder Kreta?
Jetzt wieder. Ist einfach eine kurze Reise und primär noch Gutwettergarantie.
Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Handballerin geworden wärst? Kannst du das sagen? Gab es da noch was anderes? Also an dieser Abzweigung Handballerin oder dann doch was anderes?
Eigentlich nichts. Ich war früher mal noch regelmäßig im Schwimmkurs DLRG. Heute hasse ich Schwimmen, habe die schlimmste Schwimmtechnik, die es gibt. Somit Straßenmusiker. Nee, keine Ahnung.
So, jetzt kommt dein Albtraum, ja. Okay. Sie wusste, ich muss das dazu sagen, das war quasi das erste vor dem Hallo. Muss ich da irgendwie eine erste 7 sagen für Start 7? Also es ist offenbar bei dir angekommen, dass wir unsere Gäste und Gästinnen gerne fragen, Handballmanager, der offizielle der Liquid Moly Handball Bundesliga, Start 7 und dann lassen wir die Leute ihre erste 7 zusammenbauen. Kriegen wir das hin jetzt? Wie sieht's aus? Oder sollen wir es zusammen machen? Weil du sagst, du guckst da nicht so viel, aber.
Schöne Grüße an Max Schmidt, der hat mich schon gebrieft, dass das kommen wird.
Wer ist Max Schmidt?
Das ist der Freund von Anna, die hier vorhin Hallo gesagt hat.
Ah, okay, sehr gut.
Genau.
Und hat er dir ein paar Tipps mit an die Hand gegeben?
Nee, weil wir dann dachten, es geht bestimmt um eine Aufstellung für Frauen-Bundesliga.
Also pass auf, aber dann machen wir es genau so. Das ist jetzt quasi die erste Initiative für ein Managerspiel für die Frauenhandball-Bundesliga. Und wir stellen uns jetzt vor, das gibt es schon, vielleicht ist es ja schon in der Mache, ich weiß es gar nicht. Muss mal mit Christoph Wendt sprechen, Geschäftsführer, Frauenhandball-Bundesliga. Genau. Vielleicht kriegen wir das auf die Straße. Wir stellen uns vor, das gibt es jetzt schon. Und dann bin ich total gespannt auf deine erste 7.
Okay, super. Dann würde ich auf Linksaußen mit Antje Döll.
Sagst du immer den Verein noch mit dazu?
SG BBM Bietigheim.
Sehr gut.
Rückraum links Xenia Smits, ebenfalls SG BBM Bietigheim. Rückraum Mitte würde ich gehen mit. Mareike Thomeyer, Leverkusen, nächstes Jahr SG BBM Bietigheim. Rückraum rechts Viola Leuchter, ebenfalls Leverkusen.
Der Youngster.
Der
Youngsterin.
Youngster. Richtig. Rechts außen würde ich mit Sabrina Tröster, TuS Metzingen gehen. Eine ganz junge Spielerin, mein Ziehkind in Metzingen, die eine grandiose Entwicklung gemacht hat. Ja, die würde ich nehmen, die sehe ich als Zukunft. Im Tor würde ich Gabriela Moreschi, auch SG BBM Bietigheim, wählen.
Da fehlt noch was.
Im Kreis stehe ja ich dann.
Ja, ja. Punkt. Punkt. Großartig. Du hast genau das Selbstvertrauen, ja, das die deutschen Frauen wieder zu Medaillen bringen. Punkt. Sehr gut. Gute Arbeit, Herr Gaugisch. Und die anderen, die damit geholfen haben. So, und zum Abschluss. Wen würdest du uns empfehlen? Wen sollten wir unbedingt noch einladen zur Hand aufs Herz? Auch das hat gute alte Tradition bei uns.
Da würde ich vielleicht auch Antje Döll vorschlagen.
Okay.
Die sicherlich auch über Job bei der Polizei erreichen, Champions League Final Four, hoffentlich Olympische Spiele Paris, sicherlich auch eine große Geschichte hat. Ja, ich denke, die hat auch neben dem Sport einiges zu erzählen.
Ist notiert.
Super.
Liebe Julia, jetzt haben wir hier 2 Stunden deiner Zeit in Anspruch genommen. Ich hoffe, das war in Ordnung.
Super, cool, immer wieder gerne.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das wie ich finde, super offene und höchst interessante und vor allem auch angenehme Gespräch. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. Schön, dass du bei Hand aufs Herz zu Gast warst. Und alles, alles Gute. Hey, wir drücken so megamäßig die Daumen, dass du mit dabei bist bei den Olympischen Spielen und dass das eine tolle Erfahrung wird. Was auch immer am Ende dabei rauskommt. Alles Gute dir. Bleib gesund.
Dankeschön.
Vor allen Dingen, das ist richtig. Das Wichtigste. So, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Hand aufs Herz, die 111. Schnapszahl.
Und weißt du was? Die 11 hasse ich. Das ist die unsympathischste Zahl überhaupt.
Es ist die 111.
Okay.
111. Wenn es jetzt nicht 13.20 Uhr am Mittag wäre, würde ich sagen, eigentlich müssten wir jetzt, aber wir tun es nicht, keine Sorge. Vielen Dank für euer Interesse. Hoffentlich wieder dann beim nächsten Mal seid ihr auch wieder mit dabei, dann wieder mit Annette. Bis dahin, wir hören und sehen uns. Habe die Ehre. Ciao.